Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Ja, willkommen zu Folge 18 der Apfelnerds.
Hallo.
Hallo zusammen.
Willkommen zurück aus dem wohlverdienten Urlaub, lieber Thorsten.
Ja, Thorsten wieder da. Wie war's?
Ja, es war sehr schön. Dänemark war wirklich ein Traum und ja, diesmal auf der anderen Seite zu stehen, einfach den Podcast mal zu hören, war ganz interessant. Also, war gut.
Ja, sehr schön. Jetzt können wir wieder zu dritt einsteigen. Ja, und es gab direkt bahnbrechende Nachrichten jetzt. Wann war es? Gestern, glaube ich, ne? Oder vorgestern. Ich habe gerade Urlaub, ich habe die Zeit irgendwie nicht mehr richtig im Kopf.
Ja, gestern Abend kam es raus, genau.
Gestern Abend war es, ne? Ja, und zwar Phil Schiller wird laut Apple-Pressemitteilung promoted zum Apple Fellow. Apple Fellow ist wohl, glaube ich, ja, schwer zu sagen, was er da jetzt genau für eine Stellenbeschreibung bekommen wird. Also die anderen Leute haben alle gesagt, er geht in Ruhestand. Er ist nämlich jetzt 60 geworden und er wollte ein bisschen kürzer treten, so stand es in der Presseerklärung drin.
Also Fakt ist, er ist nicht mehr Marketingchef von Apple.
Genau, hat
das
quasi seinen
klaren Fakt.
Ja, genau, hat quasi seinen Posten, den er jetzt, wie lange, 35 Jahre oder irgendwie sowas gemacht hat. Also sehr, sehr, sehr lange.
Ich weiß nicht, wie lange.
Nee, Quatsch, so lange war er. Aber er war irgendwie in den
90ern. 27 Jahren hat er angefangen, ne? Und jetzt wird er 60 oder ist 60 geworden.
25 Jahre wahrscheinlich oder sowas, ja, das kann sein. Ja, aber gut, letzten Endes, Phil ist halt eben ein Urgestein, ne? Also ich habe ihn weinenden Auges, also ich habe die Nachricht weinenden Auges gelesen, weil er ist natürlich eine der schillernden Figuren, wo ich mich immer so ein bisschen festgehalten habe dran, seitdem Steve nicht mehr bei uns war. Und man hat ja schon gemerkt, dass er sukzessive weniger Medienpräsenz bekommen hat. Ist euch das aufgefallen?
Ja, man hat ihn weniger gesehen, das stimmt, ja.
Genau. Ich glaube, das ist geplant gewesen.
Ist natürlich auch einer aus der alten Garde, ne? Genau. Der mit Tim und Steve wirklich von Anfang an dabei waren. Und ja, da verlieren sie wirklich einen guten Mann. Wobei, klar, irgendwann rücken die Jüngeren nach. Und ja, praktisch der neue Chef, der Joswiak, der wird uns ja jetzt betreuen, so ein bisschen.
Ja, der neue Alte, ne?
Ja, der ist ja auch schon lange dabei. Der ist ja auch schon lange da, ja, genau.
Ja. Ja, er wird jetzt SVP, ist ja bisher nur VP of Marketing irgendwas gewesen und rückt jetzt nach auf die SVP-Stelle. Um nochmal gerade zu der Apple Fellow-Geschichte zurückzukommen, also das heißt halt eben, Phil ist nicht komplett weg. Er begleitet lediglich jetzt andere Aufgaben. So haben sie das in der Presseerklärung so ein bisschen schwurbelig formuliert und es stünden jetzt irgendwie große Transitions in der Firma an und da wäre er genau der Richtige dafür, um da sich drum kümmern zu können. Das erinnert so ein klein bisschen an das, als sie Johnny zum CDO gemacht haben. Könnt ihr euch dran erinnern? Da haben sie auch gesagt, er wird das jetzt, damit er sich um den Campus kümmern kann und solche Sachen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das nicht derselbe Hintergrund ist, so im Sinne von, er hat keinen Bock mehr oder sowas. Vor allen Dingen, das haben wir noch gar nicht gesagt, in der Presseerklärung ganz unten stand da noch drin, Phil kümmert sich weiterhin um den App Store und um Apple Events. Also so richtig ganz draußen ist er ja dann scheinbar auch wieder nicht.
Ja, also ganz gehen lassen sie ihn nicht oder er will nicht ganz gehen, wie auch immer. Aber das... Ja, der wird ja auch seine Kontakte haben, der hat seine Erfahrung, warum soll man die ganz aufgeben, wenn das ein beidseitigem Einverständnis ist, dass er das vielleicht so nebenbei noch macht. Und ich denke mal nicht, dass er keine Lust mehr hat. Ne? Also ich glaube, bei Johnny war ja mehr, dass er keinen Bock mehr hatte. Und das ist, denke ich mal, jetzt bei Phil nicht so.
Ja, ich glaube nicht, dass er App Store behalten würde, wenn er keinen Bock mehr hätte.
Ja, das denke ich auch.
Das ist auch ganz lustig gewesen, weil ein paar Leute auf Twitter, denen ich folge, da gleich am Unken waren, dass das Timing doch perfekt dafür wäre, dass sie ihn gefeuert hätten, wegen den Antitrust-Geschichten, die jetzt gerade in den USA da gerade gelaufen sind letzte Woche. Aber der Fakt, dass genau das erwähnt bleibt, dass er bei App Store dabei bleibt, ist ja genau das Gegenteil davon. Ne? Also sie haben ihn eben nicht rausgeschmissen von dieser Position, wo es genau darum geht, bei den Antitrust-Themen, sondern im Gegenteil, er bleibt da sogar Chef, was für mich ziemlich eindeutig der Hintergrund ist, dass das eine vorbereitete Geschichte ist, die jetzt einfach vom Timing her gepasst hat. Das musste ja zu seinem 60. Geburtstag passen. Sie konnten ja jetzt nicht irgendwie 3 Monate zwischen das Antitrust-Thema kommen lassen. Dann wären sie in die Zeit reingekommen, wo die Geräte-Releases kommen. Da wollten sie wahrscheinlich auch nicht hin. Also haben sie das jetzt einfach hinterher gepfeffert. Ist dann auch egal letzten Endes. Ne?
Ja, das ist schon, also die werden sich da schon was bei gedacht haben. Um Gottes Willen, das ist kein Rausschmiss wegen diesem Antitrust. Das ist eh noch, also mit dem Antitrust eh noch eine ganz eigene Geschichte, finde ich. Aber das hatten wir ja auch schon diskutiert. Nur, ja, müssen wir mal abwarten. Also ich denke einfach mal, das ist einfach ein kleinerer Aufgabenbereich, damit er auch ein bisschen mehr in die Richtung, ja, ein bisschen in die Ruhe-Richtung kommt. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und ja, neue Wege zu gehen für so ein Unternehmen, es muss sich ja schließlich auch mal weiterentwickeln.
Genau. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wie das läuft. Das war ja auch so ein bisschen was die Diskussion auch bei Johnny zum Beispiel, dass sie ihn aus dem Tagesgeschäft rausgeholt haben. So ein SVP, der wird halt eben in sehr vielen Pflichtmeetings drin sitzen und einen sehr vollen Kalender haben, nehme ich mal an, weil das ist ja halt eben eine klassisch hierarchische Struktur, die sie da fahren, und diese SVPs, die sind halt eben dann an vielen Stellen involviert. Dann haben sie noch ihre eigenen Meetings als dieser SVP-Kreis, wo sie sich immer mit treffen, wenn sie sich dann eben mit der neuen Hardware und Software beschäftigen. Und ich vermute mal, dass das ein sehr stressiger Job ist. Und man hört ja von vielen Leuten, Johnny hat das damals immer wieder gesagt. Ich weiß nicht, auch hier so Leute wie Chris Lettner, ne, die ja auch in dieser Management-Hierarchie relativ hochgekommen waren, haben immer wieder gesagt, der Dayjob von diesen Managerposten, der ist so voll, dass die quasi nichts anderes machen können. So, und ich kann mir schon vorstellen, dass Phil im Prinzip halt eben jetzt wirklich ehrlich gesagt hat, ich möchte was kürzer treten, aber ich möchte gerne dabei bleiben. Ich möchte aber nur noch die Sachen machen, die wo ich mich noch investieren kann und die Daily Business dann halt eben an den Nachfolger übergeben. Und das klingt für mich vollkommen realistisch jetzt an der Stelle. Ne? Kann man mal abwarten, was daraus wird. Mal gucken, wer sonst noch so Apple Fellow wird in der nächsten Zeit. reportet übrigens direkt an Tim, aber das war natürlich zu erwarten. Gut, also.
Wie lange Tim bleibt, würde mich mal noch interessieren.
Ach, dem, bis er ins Grab fällt.
Meinst du? Weil er ist ja schon alt geworden in dem Job, das muss man ja sagen.
Ja, aber Phil auch.
Ja, ja, klar, ne? Um Gottes Willen, das meine ich ja gar nicht. Ne? Aber meint er nicht, dass das bei Phil nicht so ist. Aber wenn man so die Jahre sieht, da ist er schon sehr grau geworden, der Gute. Und
Ja, alle. Sogar Greg ist schon grau geworden.
Joswiak, ne? Das ist auch ein scheiß, ganz sicher ein super stressiger Job. Die haben so unglaublich viel um die Ohren.
Ja, wenn du dir anschaust, wie viele von den SVPs weiß sind, dann könnte man das daran festmachen.
Ja, ne? Und dann auch immer der Druck, weißt du, das muss wieder das Bestmögliche werden. Alles andere kratzelt an der Aktie und Also
das da ist ja keine Ruhe. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Druck ist, den die da spüren. Das muss halt eben eine gut geölte Maschine sein. Ansonsten können die nicht Reihe um Reihe innovatives Zeug rausklopfen. Ja, da müssen sehr viele Leute innovatives Zeug machen, um regelmäßig Innovationen vorstellen zu können. Und das scheinen sie ja bisher hinzukriegen. Ne? Also das klappt sogar relativ gut.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht, ob sie so einen Druck haben, wo du das jetzt gerade so sagtest. Ne? Also
ja, ich denke mal
schon. Kann auch sein, dass das einfach, also gut, klar, manche Sachen so hier, Tastatur ist scheiße und Batterien blähen sich auf und solche Geschichten, das macht vielleicht Druck, wenn sie es realisieren.
Ja gut, aber du hast nicht vergessen, Apple ist und bleibt ein Aktienunternehmen. Ne? Und wenn die Aktie nach unten geht, warum auch immer, weil es viele unzufriedene Kunden gibt oder weil der Investor oder die Investoren einfach sagen, ob da noch was kommt, Das ist schon eine Drucksache auf Dauer.
Aber den Druck hat doch mehr Tim Cook. Also der kommt ja auch aus dem Finance-Bereich und die Leute im Finance, die werden da Druck spüren mit Sicherheit. Aber Tim macht das doch gut. Also,
ja klar, absolut.
Also der macht das ja super und der hat halt auch die jahrelange Erfahrung, was Finance betrifft. Also
ja. Bin mal gespannt, welche Weichen noch so gestellt werden, auch mit Hinsicht auf die Services-Sparte, weil Tim die ja so hervorgehoben hat und sie da ja auch schwer im Schrauben sind. Das wird schon noch spannend.
Mhm. Ja. Ja, gut.
Für die Aktie haben sie aber trotzdem ja was getan jetzt, ne? Also, wenn wir mal dabei sind, in Anführungsstrichen.
Und zwar du meinst die nächste Nachricht?
Genau, die nächste Nachricht ist ja auch ein bisschen was für die Aktie. Und zwar gibt es neue iMacs.
Yippie!
Ne? War jetzt, glaube ich, die schlechteste Überleitung ever, aber egal.
Ja, total vergurkt. Also, wir üben das wieder.
Genau.
Neuer iMac. Ich bin ja hin und weg. Ja. Ja, werde aber, wie schon gehört von allen Leuten, die so ein bisschen gefolgt sind, nicht kaufen. Aber bevor wir da wieder mit anfangen, einmal ganz kurz darüber gesprochen, was gekommen ist. Und zwar, es ist tatsächlich genau das gekommen, was ich vor 2 Jahren schon erwartet hätte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du darfst
nicht vergessen, die haben ein bisschen gebraucht. Da muss ja auch alles in das Gehäuse passen.
Ja, das, aber sie
haben, das passt ja, doch alles schon ins Gehäuse.
Alles schon, ja, jetzt genau. Thorsten, fall ihn nicht in den Rücken.
Also, lassen wir es erstmal gerade mal aussprechen und dann drüber sprechen. Also, es wird ein T2-basiertes System, also sie scheinen wohl doch relativ grundlegende Revision gemacht zu haben von dem Mainboard. Das ist nicht einfach nur ein Prozessor-Bump, ne? Vorher war kein T2-Chip drin. Was bedeutet, sie haben auch auf iBoot umgestellt und so weiter. Das haben sie ja bei den anderen Systemen schon. Aber sie mussten halt eben hier auf jeden Fall das Mainboard neu machen. Und dementsprechend ist jetzt der iMac tatsächlich und unglaublicherweise SSD-only geworden.
Oh, endlich.
Unglaublich.
Ne? Gott sei also, Dank.
Nur 3 Jahre zu spät oder 5 Jahre oder 10 Jahre. Kann man alles sagen, wie man möchte. Ja, gut, aber
für dich.
Ja.
Für dich.
Genau. Ja. Nein, eigentlich für alle.
Ja, aber gut. Also es ist schon ein bisschen
spät. Seit 10 Jahren haben wir jetzt SSDs. Ne?
Ja, also es ist schon ein bisschen spät, das stimmt schon. Das sehe ich auch so. Aber sie haben es jetzt endlich gemacht, das war der absolut richtige Schritt und alles andere wäre auch Käse gewesen, hätten sie da jetzt immer noch nicht oder auch irgendwie total inkonsistent, weil ich glaube, korrigiert mich, ist der letzte Mac, der noch kein T2 hatte?
Ja,
richtig. Ja, ne? Alle anderen hatten genau. Schon einen. Deswegen, das wäre ja super ösig, vor allem, weil auch der iMac Pro schon einen hat. Naja, aber jetzt haben sie es ja gemacht. Gott sei Dank. Ja,
richtig.
Ja. Ansonsten haben wir eine bessere Kamera. Etwas besser hat Daniel hier geschrieben. Also es ist immerhin jetzt Full HD. Das ist ja schon
jemand. Im Nachhinein war ich mir nicht sicher, ob vorher nicht auch schon Full HD drin war. War das immer 27? Okay, dann ist das jetzt tatsächlich ein bisschen aufgewertet. Da würde ich sogar grinsend so hinterher schieben. Das haben sie bestimmt noch in der Covid-Zeit nachgeschoben.
Das kann gut sein.
Das wird mich nicht wundern. Ich habe
schnell so ein neues Kamera-Modul gekauft und gesagt, hier komm, das muss da noch irgendwie rein.
Ja, das kann genau. Gut sein, ja. Ja gut, auf den Rest werden wir jetzt nicht im Detail eingehen. Es gibt neue Grafikkarten, es gibt neue 10-Core-CPUs, stand glaube ich irgendwie in der Presseerklärung mit drin. Wesentlich zu erwähnen noch, kein neues Design. Also es ist und bleibt weiterhin der alte iMac vom Aussehen her. Und es ist auch nichts zu sehen von Face ID oder ähnlichen Spielereien, was wir ja in den letzten Folgen auch schon diskutiert hatten. Was aber ja sich so anhört, genauso wie das Redesign, dass das halt eben scheinbar den Apple Silicon Geräten dann vorenthalten wird. Da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Eigentlich macht es keinen Sinn, jetzt hier einen großen Wurf vorzustellen von neuem iMac mit neuem Design und Face ID und allem und dann im Januar oder so kommt dann das Apple Silicon Update. Nee, dann machen sie lieber ein großes Update, wo der komplett rund erneuert wird und da kommt dann logischerweise auch Apple Silicon Kram rein und das machen sie dann nächstes Jahr. So, und deswegen haben sie jetzt scheinbar den iMac noch dazwischen geschoben, weil sie den sowieso in der Pipeline hatten. Ich finde es ein bisschen irritierend, wie nah dran ne, oder warum es überhaupt zwischen der Ankündigung der Apple Silicon Macs und der Präsentation der Apple Silicon Macs liegt und warum sie es nicht vorher gemacht haben, ist für mich weiterhin vollkommen unverständlich, warum das so lange gedauert hat. Aber ja, gut.
Also, ne? Also aber jetzt muss man aber zumindest, man muss zumindest Apple vorhalten, dass sie die Benutzer halt nicht getäuscht haben. Also ne, sie haben den neuen Prozessor angekündigt und dann erst den iMac rausgebracht. Somit kann jeder das frei entscheiden. Andersrum hätte man immer sagen können, ihr bringt ein neues Gerät und danach schiebt ihr einen neuen Prozessor raus. Also ich fand, also in der Hinsicht finde ich das schon okay.
Ja, das stimmt. Also ich hätte jetzt sonst auch gesagt, das ist ein komischer Zeitpunkt, aber aus der Warte her vollkommen richtig. Man hätte ihn das durchaus ankreiden können. Jetzt habe ich mir einen neuen iMac gekauft und 2 Monate später kündigt die an, umzustellen.
Das wäre böse in der gewesen. Tat.
Ja, das hätte sein können. Für mich erwähnenswert bei den iMac-Spezifikationen wäre noch, dass sie ebenfalls deutlich bessere Lautsprecher haben sollen, die neuen iMacs, ähnlich wie die neuen MacBooks. Also Studioqualität steht da dran, genau wie Mikrofone.
Ah, Mikrofone,
genau. Wurden auch deutlich überarbeitet. Und es gibt jetzt ein neues Display, was wohl bemerkt $500 Aufpreis kostet. Und zwar dieses...
vergessen, ja.
Weiß zufällig gerade einer, wie es heißt?
Nanotextur,
ja, genau,
Geschichte. Genau.
Vom XDR was? Geerbt.
Genau.
Und ich habe am Anfang gedacht, das wäre einfach dabei. Ja, das war mein innerlicher Leichtsinn. Natürlich kostet es extra. Und zwar $500. Den Europreis hatte ich gar nicht nachgeguckt.
Aber ist ja schon deutlich günstiger geworden, ne? Beim XDR war es $1,000 Aufpreis.
Ja, das, Moment, der hat ja nur 5K.
Ja, deswegen ist ja Nanotextur wesentlich komplizierter bei dem.
Aber er hat halt nur 5K, deswegen, naja. gut.
Ja.
Das war noch zu erwähnen. Ich glaube, es gibt einen 10-Gigabit-Internetanschluss, der war jetzt für mich noch interessant, aber.
Das kann man upgraden, ne?
Ja, auch upgraden.
Würdet ihr denn $500 Aufpreis für Nanotextur bezahlen?
Nein, aber das liegt an meinem Use Case, weil ich bin Softwareentwickler und so brachial doll, tut mir leid, brauche ich das einfach nicht. Also für $500 hole ich mir noch einen externen Monitor. Also absolut nicht. Wäre für mich reine Verschwendung. Total.
Ich habe mir gerade für €500 einen gekauft und bin auch mit dem eigentlich jetzt gerade ganz glücklich. Aber das erzähle ich ein andermal.
Was bei dir, Thorsten?
Nee, also ne, wenn du wirklich schon mit Fotos arbeitest und brauchst, so einen guten Kontrast. Nee, ich brauch's nicht.
Also wenn sie es einfach so drauf gehabt hätten oder einfach nur als Konfigurationsoption kostet gleich, dann hätte ich es wahrscheinlich genommen, weil ein bisschen entspiegeln wünsche ich mir manchmal schon. Ne? Ich kenne ja auch noch so Displays, die ordentlich entspiegelt waren.
Also für geschenkt ja, aber für $500 beziehungsweise wahrscheinlich halt €550 oder sowas, ne.
Gar keine. Ja. Richtig. Ja, ich habe da jetzt keine Zahlen mehr gesehen, aber es gab tatsächlich irgendwie gerade eben 2 Minuten, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, noch, wo Apple Insider irgendwie schrieb hier, neuer iMac mehr Pro als iMac Pro. Also meine Orakelei, ich hatte eben vorher noch zu Sascha orakelt, wenn die nicht mal leistungsfähiger sind als die iMac Pros, die ja jetzt seit 3 Jahren nicht aktualisiert worden sind, auch schon wieder, ne? Haben sie wohl scheinbar. Also die normalen iMacs sind jetzt in der Maximalausstattung, nehme ich mal an, kann man das bestimmt zusammenklicken, wohl jetzt leistungsmäßig dann drüber.
Genau, also wir haben maximal ja die 10 Kerne beim iMac. Beim iMac Pro sind es schon noch deutlich mehr. Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, was sie da verglichen haben. Klar, der wird dann auch deutlich teurer. Man darf aber auch immer nicht vergessen, da sind dann auch Xeon-Prozessoren drin. Das ist ja auch nochmal eine andere Nummer. Wir kriegen einen ECC-RAM und nicht so einen einfachen. Wir kriegen auch doppelt so viel Arbeitsspeicher theoretisch, wenn man ihn bezahlt.
Ne? Ja, gut.
Der ist schon noch Pro. Dass Apple den mal wieder so lange nicht geupdatet hat, das war schon immer so eine Sache, wo ich nicht verstanden habe, dass Apple sich immer so brutal viel Zeit lässt, gerade bei den Pro-Produkten, wo die so ein Schweinegeld kosten. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich glaube maximal €14.700 kostet der iMac Pro und dann kriege ich ja 3 Jahre alte Hardware. Und das, was mich gewundert hat, der neue iMac kriegt bis 8 Terabyte SSD, das kann der iMac Pro nicht. Der kann nur bis 4.
Der hat nur 4, ne? Ja.
Genau. Klar, er kriegt dafür 256 GB Arbeitsspeicher maximal, der iMac Pro. Das kann dafür der iMac wieder nicht.
Ja, das aber, geht direkt an den Prozessor. Ne,
ja.
Architekturtechnisch, das, ne, der RAM geht direkt an den Prozessor ran.
Ja, ja.
Beziehungsweise an die Northbridge, aber die ist ja heute integriert. Und die SSD, das ist wahrscheinlich der T2. Der hat bestimmt eine neue Version von T2 drin. Oder es geht auch und es ist einfach nur konfigurationstechnisch beim
das für vielleicht ziehen sie jetzt demnächst nach, weil ihnen auffällt, hoch oder so. Aber trotzdem, wenn wir schon gerade dran sind, diese Update-Politik oder diese fast veralten lassen von Apple, was die Geräte angeht, fand ich schon immer irgendwie ein bisschen unschön. Ne? Also mein ganz schön, das war es beim Mac Mini damals, ne? Der war ja am Ende irgendwie 6 Jahre alt, bevor er mal geupgradet wurde. Das finde ich dann schon, weil das ist echt ösig. Ne? Und gerade bei den Pro-Dingern, da musst du auch wenigstens einmal im Jahr, und wenn es nur ein Prozessor-Update ist und ein bisschen Grafikkarte und neue SSD-Versionen rein, damit du für dasselbe Geld auch aktuelle Hardware kriegst. Du kannst doch nicht dem Kunden für 14.000 Euro 3 Jahre alte Hardware dahinstellen. Das ist unverschämt.
Mhm. Ja, hast du recht.
Auch wenn es gut ist. Ne? Also es ist ein gutes Gerät, aber trotzdem. Ne? Das macht man einfach nicht.
Mhm. Ach ja, ist ja lange schon mal der Rede. Siehe auch der iMac, ne? Der ja jetzt lange Zeit einfach in diesem halbtoten Zustand gewesen ist. Jetzt kann man ihn potenziell kaufen, jetzt will man ihn aber nicht kaufen, wenn man auf die Apple Silicon Macs warten will. In dem Sinne könnte man jetzt eigentlich auch in dieser Situation jetzt ausnahmsweise gerade argumentieren, sie werden jetzt bestimmt nichts mehr updaten mit Intel-Bumps, wenn sie nicht müssen, weil das nur unnötig Zeit und Ressourcen frisst. Sie werden stattdessen jetzt halt eben die Apple Silicon Max Transitions vorbereiten. Ne? Die Engineers werden jetzt momentan genug zu tun haben. Oh ja. Die haben Stress.
Den wird nicht langweilig. Die werden jetzt grau.
Ja, genau. Die sind dann auch bald alle grau. Wobei, das kommt drauf an, wie lang und wie sorgfältig sie das vorbereiten konnten, wenn sie da entsprechend Zeit für hatten, weil ja die Prozessorentwicklung wahrscheinlich der große Zeitbedarf gewesen ist. Kann schon sein, dass die Boardentwickler, also Electrical Engineering Teams, die so die zentralen Gruppen wie das Mainboard und so weiter designen, dass die Zeit genug hatten, diese Sachen auch zu bauen. Könnte ich mir vorstellen in der Situation, weil sie sich nicht beeilen mussten und weil alles schön geplant ging. Aber ich weiß auch nicht, wie es da sonst zugeht.
Ja, also ich denke mal,
das ist ja eher so Business as usual.
Also ich denke mal schon,
sowas ist immer langsam.
Ich denke mal schon, dass sie lange geplant haben, dass sie lange abgeklärt haben, können wir die Leistungen fahren, weil das Versprechen, was die Apple Silicon angeht, ist gigantisch. In 2 Jahren alles upgraden, das haben sie ja ganz klar gesagt. Das heißt, bis zum Mac Pro immer noch oder auch einem MacBook Pro, ein iMac Pro, also richtige Leistungsmaschinen, das heißt einfach was. Ne? Also da müssen sie liefern. Das ist schon ein gigantischer Schritt und den werden sie nicht einfach so dösig ankündigen, wenn sie nicht genau wissen, ob sie das auch hinkriegen. Das glaube ich nicht. Da werden sie schon ordentlich geplant haben.
Ja, richtig. Und ansonsten wären sie auch nicht so selbstsicher, dass sie das jetzt innerhalb dieses Zeitrahmens machen werden, wenn sie da nicht schon wüssten, dass sie im Prinzip fertig sind damit. Also quasi fertig, ne? Man kennt das immer.
Ja, ja, genau, ne? Also sie haben ja auch sich mit 2 Jahren jetzt keinen gigantischen Zeitrahmen eingeräumt.
Ja, genau. Aber immer noch Zeitrahmen genug, um jetzt irgendwie mehrere unterschiedliche Prozessordesigns auszurollen und unterschiedliche Systemdesigns umzusetzen und
ja,
so weiter. Definitiv. Das hatten wir ja schon besprochen.
Hm. Ja.
Ja. Gut. Noch eine kleine Geschichte, die auch jetzt irgendwie in den letzten Tagen reingetropft war. Und zwar ist bei einer Zertifizierungsbehörde in China, war es glaube ich, eine Batterie, die scheinbar zu einem MacBook gehört, aufgetaucht. Auf der einen Seite sieht die mit 50 Wattstunden, zumindest der Aussage von diesem Bericht, ich habe das nicht prüfen können mehr so schnell, sieht sie sehr danach aus, als wäre das eine MacBook Air Batterie. Mehr oder weniger von den Specs her. Andererseits sagt aber der Leaker, dass das eine MacBook-Batterie wäre aufgrund von, und das verstehe ich nicht, irgendwas mit Voltages labert er da, was man nicht so verstehen kann. Also laut der Aussage von dem Leaker könnte das für das MacBook gedacht sein. So. Also sollte dem so sein, dann würde sich das bestätigen, was wir ja so ein bisschen orakelt hatten, dass eventuell das MacBook eine Wiederauferstehung bekommen könnte mit den Apple Silicon Chips, was ja halt eben so ein passiv gekühltes System deutlich leistungsfähiger machen müsste, siehe iPad Pro. Das ist ja quasi dann einfach ein iPad Pro, wenn man jetzt sogar, man könnte ja sogar denselben Chip für das zukünftige iPad da reinstecken.
Durchaus, ne? Ja.
Ja, und hätte dann für ein Tausender mehr oder weniger dann halt eben Clamshell-Design von derselben Systemarchitektur, nur halt eben dann mit Mac-Software obendrauf.
Also, ja, und vor allem mit mehr, also mehr Peripherieanschlüssen, ne? Also sprich Thunderbolt 3, Controller etc. Das,
ja, nicht zwingend. Das Thunderbolt 3 mag ich an der Stelle mal gerade. Also ich weiß nicht,
ob. Ach, stimmt, das hatte Gerät damals Thunderbolt gar kein 3. Thunderbolt 3, ne?
Genau, ja.
Stimmt.
So, also ich bin mir gerade nicht sicher.
Doch, der hatte die, doch einen.
Der hatte doch aber einen USB-C. Anschluss.
Das war nur USB-C.
Ich hab den ja.
Ah, okay. Auch gedacht, das ist Thunderbolt, aber das ist nur USB-C gewesen.
Genau. Das war ja das erste Mal, dass USB-C kam, 2015. Ja, genau. Deswegen weiß ich das noch genau. Und das ist kein Thunderbolt. Ja, und an der Stelle würde ich jetzt davon ausgehen, dass es auch so bleibt. Wobei, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eventuell bei den iPad Pros und auch bei den potenziellen MacBooks dann in Zukunft auch Thunderbolt machen werden. Weil das wäre für mich auch so ein Upgrade-Thema, was das iPad Pro potenziell bekommen könnte. Ne? Spricht eigentlich gar nichts dagegen. Jetzt, ne, wir hatten letztlich ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Intel jetzt die Thunderbolt-Chips freigegeben hat. Die sind also nicht mehr an den Prozessor gebunden, wie das vorher war. Und Apple als ein großer Adopter von Thunderbolt ist natürlich da in der Lage, überhaupt erstmal Designs mit eigenem Prozessor zu machen, wo dann Thunderbolt-Chips von Intel dann drin sind. Die kaufen sie dann von denen weiterhin ein. Aber die kann man halt eben jetzt einzeln kaufen. Und die zweite Möglichkeit, was, wenn sie sehr, sehr schnell sind, vielleicht nächstes Jahr auch kommen könnte, jetzt dieses Jahr wäre sehr früh, das wäre USB 4. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass Intel Thunderbolt ja jetzt an das USB-Konsortium verschenkt hat. Die wollen das nicht weiter betreiben als eigene Marke.
Gut, die haben ja auch genug zu tun, Intel, ne? Also die müssen gerade
gucken, ich überlebe. Die
Prozessorschiene mal wieder auf Vordermann bringen. Genau. Das, glaube ich, ist genau. Auch ein wichtiger.
Ja, gut. Auf jeden Fall, ich vermute mal, das hat für die nicht so abgehoben, wie sie das gerne gehabt hätten. Aber das, wen wundert es, wenn das halt eben an die Intel-Prozessoren gebunden ist, dann kann so ein Port-Protokoll-System kann halt eben nicht abheben, weil nicht jeder das einbauen kann und damit bist du halt eben die ganze Zeit blöd aufgestellt. Ja, auf jeden Fall jetzt mit USB 4, wo dann ja Thunderbolt jetzt quasi einfließt, wird das natürlich dann ganz anders werden. Ich nehme mal an, dass diese Chips jetzt ubiquitous werden. Ne? Also halt eben genauso wie USB-C, normaler USB-Support 3.1, wird halt eben dann USB 4 in Zukunft halt eben dann auch einfach von allen Gerätschaften mehr oder weniger unterstützen. Früher oder später kommen halt eben dann eine ganze Menge Chip-Hersteller mit entsprechenden Designs raus, wo die jetzt frei sind.
So. Ja, das hatten wir schon mal erklärt, dass dass das ins iPad käme, wäre natürlich super interessant, so ein potenzielles Multi-Anschluss-System, aber dann nochmal, dann muss die Software immer noch mehr machen. Das Thema hatten wir ja schon oft genug. Bleibt alles sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt. Wenn sie natürlich, und genau das meine ich ja auch, wenn sie mit ihren Apple Silicons mal rauskommen und die auch Ports unterstützen und Peripherie-Anschluss anschließen lassen und alles, dann wird irgendwann, gerade wenn das MacBook das kann, die Frage aufkommen und sagen, warum kann ich das nicht mit meinem iPad Pro? Mhm. Es gab ja auch mal, irgendwo hatte ich das mal gelesen, die Theorie, dass man sich aussuchen kann, ob man dann irgendwann später auf dem iPad macOS oder iOS installieren möchte. Da glaube ich jetzt nicht so ganz dran, weil es ist und bleibt ein Touchgerät und macOS ist kein Touchsystem. Das bleibt halt so. Bleibt spannend. Ich denke, Apple hat da einen Fahrplan, die wissen, wo sie hinwollen und das ist und bleibt es bleiben sehr spannende Jahre.
Genau. Die Frage bleibt eigentlich nur, welchen Weg werden sie genau nehmen? Haben wir ja alles schon beleuchtet. Ja. Ja. Gut, noch eine Kleinigkeit vielleicht gerade, wo wir in dem Mac-Bereich unterwegs sind, und zwar der LG Ultrafine 5K soll im Apple Store derzeit nicht mehr verfügbar sein und von anderen Firmen derzeit mit Angeboten scheinbar abverkauft werden. Lässt natürlich die Vermutung aufkommen, dass dort etwas Nachfolgendes ansteht.
Ja. Hm. Das sieht das ja meist die Vermutung, war jetzt beim iMac ähnlich. Der war ja auch im Abverkauf. Und ja, also das ist ja meist so, ne? Dann wollen die Lagerbestände leer kriegen und ja.
Ja, genau. Also was ich mich an der Stelle frage, ist, was mögen sie machen? Also mein großer Wunsch wäre ja, dass sie wieder ein eigenes Display bringen, quasi so einfach das iMac-Display in einem dünneren Gehäuse fertig. Ja? Ja. Also das 5K-Display, das ja, würde ich sofort bitte, haben wollen.
Und bitte dann wieder mit den ganzen Anschlüssen, ne? Also wie das auch beim Thunderbolt-Display war, dass du direkt einen Netzwerkanschluss hast und noch USB und also quasi dann in Anführungsstrichen eine Dockingstation, mehr oder weniger. Ne? Kommst nach Hause, steckst ein Kabel ein, kriegst geladen, hast alles angeschlossen, Punkt.
Ja, genau. Um da gerade mal einmal kurz abzuschweifen, weil es einfach gerade so gut passt. Ich habe mir hier einen 27 Zoll Dell Monitor gekauft. Das war das 500 Euro Gerät, was ich eben erwähnt hatte. Und das habe ich deswegen so viel investiert, weil 500 Euro ist eigentlich sogar eher was teuer für einen 27 Zoller 4K, wenn man jetzt so auf den typischen Plattformen in der Gegend rumguckt. Aber ich wollte den unbedingt haben, weil der halt eben diese Hub-Funktion hat. Das heißt also, ich habe wirklich hier nur ein Kabel liegen, stecke das ein und bin dann am Laden, habe meinen Monitorzugang quasi drin und auch die USB-Geräte, wie zum Beispiel mein USB-Mikrofon, was ich hier jetzt gerade verwende, ist dort eingesteckt und dementsprechend also tatsächlich, mit Ausnahme jetzt von Ethernet, was ich hier noch separat dran habe, ist das jetzt ansonsten alles über den Monitor gemacht. Ein traumhaftes Setup. Vorher hatte ich hier alles voll.
Ja, das ist schon großartig, wenn man das, sag ich mal, mit einem so einem Stecker hat. Ich meine, ähnlich ist das ja auch mit diesen Thunderbolt-Docks. Die sind halt nur brachial teuer. Ne? Ich meine, wenn du so ein Thunderbolt-Dock kaufst, dann bist du ja schon fast bei deinem Monitor. Und die kosten ja auch 350 Euro. Ja, es gibt
genau,
ein
bisschen günstiger. Hatte ich mir auch angeschaut. Hatte ich mir in dem Zuge auch angeschaut, genau. Also 200, 250 Euro für ein vernünftiges, eher 300, wenn man dann ein bisschen mehr Ports irgendwie haben will oder so, dann hat man da wahrscheinlich ein sehr gutes Dock, was sich auch bestimmt lohnt, wenn man das viel und intensiv nutzt, also auch immer wieder an- und abstecken muss. Ist halt eben einfach einen Stecker dran stecken, eine ganz andere Welt.
Genau, das denke ich mal schon großartig, ja.
Also. Ja, genau. Aber ist halt eben auch teuer und bisher hat sich das deswegen noch nicht durchgesetzt. Ja. Wir hatten das ja bei uns jetzt auch schon in der Firma. Also die Leute tun sich halt eben auch immer schwer damit, sowas anzuschaffen.
Ja, also bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Cool wäre ein neuer Apple-Monitor. Klar, der wäre dann erstmal wieder teuer. Der kostet mit Sicherheit dann 1.000 Euro. Aber ja,
whatever.
Ja, dafür war er auch immer saugut.
Ja, eben.
Genau. Ich habe auch noch einen 20 Zoll hier stehen. Läuft immer noch wunderbar.
Stimmt, du hast ja noch ein Cinema-Display, ne?
Genau. Ja.
Ich wünschte mir, ich hätte eins gekauft, aber ich wollte immer eins haben, da konnte ich es mir nicht leisten während dem Studium. Und dann habe ich irgendwann später den iMac gekauft und nachdem der dann kaputt gegangen ist, viele Jahre später, wollte ich immer einen neuen iMac haben. Ja. Und auf den habe ich ja leider erfolglos gewartet bisher. Ja.
Aber dieses Cinema-Display, das war halt auch, das war wirklich ein Zufall. Ich hatte so einen Refurbished-Anbieter, der ja alte PCs vertickt hat. Und der hatte auch so eine Kategorie Monitore. Und irgendwann habe ich dann, weil Apple kommt natürlich als erstes, gesehen, Apple Cinema-Display. Und habe den dann für, ich glaube, der war gebraucht, 170 Euro damals bezahlt oder was.
Mhm. Und okay. Das ist ja eine Hausnummer.
Ja, aber gut. Das, also ich fand das dafür preiswert und habe das direkt geholt und der läuft einwandfrei.
Das ist super preiswert. Also 170 Euro hätte ich auch gekauft.
Ja, und das ist wirklich Qualität. Ja, also ich kann nichts sagen. Ist natürlich klar, daneben steht der iMac 5K. Kannst du natürlich nicht vergleichen. Ist halt ein ganz anderes Bild. Aber trotz allem, also ist halt trotzdem Qualität noch immer.
Da sind ja auch ein paar Jahre Entwicklung zwischen, ne? Das darf man jetzt auch immer mal nicht vergessen. Also.
Ja, richtig. Das ist auch erstaunlich, wie viel da mal wieder passiert ist. Ich hatte jetzt hier vor einiger Zeit realisiert, dass mein Display, was ich jetzt hier so für zu Hause benutze, von 2012 ist. Das heißt also, das habe ich jetzt 8 Jahre hier im Einsatz gehabt, das ist so richtig durchgenudelt gewesen. Hat natürlich auch noch 75 dpi oder was gehabt, ne? Und das hat mich halt eben auf Dauer jetzt genervt. Das ist einfach so, wenn man dann jahrelang schon die High-DPI-Displays von den MacBooks gewöhnt ist und dann geht man dann zu Hause oder auch auf der Arbeit, ne? Da haben wir ja dasselbe Thema gerade auch, halt eben überall noch an diese Niedrig-DPI-Displays dran. Da muss man sich schon mittlerweile so ein bisschen was drüber ärgern dürfen, würde ich sagen.
Ja, vor allem, wenn man die ganze Zeit auf so scharfkantige Sachen guckt, wie Text, ne? Also wir gucken uns ja den Großteil des Tages Text an, Form von Programmiercode. Und da macht das schon einen gigantischen Unterschied. Also ich finde es viel angenehmer, den Code auf dem MacBook zu sehen, als auf dem externen Display, weil er einfach viel klarer ist und damit nicht so anstrengend zu lesen. Also wenn du die ganze Zeit drauf guckst, ne? Klar, wenn ich jetzt mal ganz kurz auf was gucke, ist das kein Unterschied. Aber wenn ich den ganzen Tag da drauf starren muss, macht das einen Riesenunterschied.
Ja, oh, richtig.
Ich habe gerade gesehen, bei eBay gibt es den immer noch für 129 Euro.
Ach, ja, das war also guten Werterhalt.
Ja, auf jeden Fall.
Der hat noch seine Fans, ne? Auch wenn er so niedrig aufgelöst ist mittlerweile. Ja.
Aber du bist nicht der Anbieter, oder?
Nee, der wird nicht. Der wird auf gar keinen Fall verkauft. Also ich verkaufe selten Apple-Geräte, ganz selten.
Ja, das mache ich auch.
Gebe die höchstens weiter.
Ich wollte gerade zu dem, ich arbeite auch hauptsächlich auf dem Notebook-Display, deswegen habe ich das auch immer auf der Arbeit, genauso wie hier zu Hause in dem Setup stehen, dass ich das Notebook vor mir direkt auf dem Tisch habe, sodass ich auch dann die Notebook-Tastatur benutzen kann, halt eben auch direkt das Display vor der Nase habe, damit dann zentral arbeiten kann und dann den oder die Monitore drumherum dann nur Zubehörmonitore sind, also so, da liegt dann Mail und meine Browserfenster und Entwickler-Doc und Twitter-Fenster und, ne, also was man halt eben so verteilen kann, wenn man ein oder mehrere zusätzliche Monitore hat. Und das ist halt eben dann auch immer genau das Ding. Und da habe ich aber auch dann immer wieder das Problem, wenn ich dann jetzt zum Beispiel mein E-Mail-Fenster auf so einen externen Monitor gelegt habe und ich mache dann da halt eben eine E-Mail auf, ich ärgere mich jedes Mal darüber, wie schlecht dann halt eben der Text da zu lesen ist im Verhältnis zu dem eingebauten Gerät.
Ja, also im direkten Vergleich ist das brutal. Also ich weiß noch, wo noch ein nicht hochauflösendes MacBook hatte, mein erstes 13-Zöller, dann habe ich den iMac mit 2K gekriegt, der war ja schon was besser. Und dann hatte ich mir irgendwann ein neues MacBook dann Jahre später geholt, das 15-Zöller mit Retina. Und da konnte ich aber mein Mac kaum noch arbeiten. Das hat mich total genervt. Also diese Auflösung, das versaut halt, ne? Wie jeder Luxus, den man irgendwie mal hat, das macht's halt, den willst du nicht mehr missen. Das ist halt so.
Ja, genau.
Ja. Warten wir es mal ab, was Apple macht. Vielleicht gehen sie nochmal in die Monitorsparte, nachdem sie eingestampft haben und haben gemerkt, dass da Potenzial ist. Das kann ja sein. Wäre schön. Mm.
Ja, genau. Mal abwarten. Gut. Ja, dann haben wir auch die Mac-Themen schon abgehakt. iPhone bringt natürlich auch noch ein paar interessante Titbits mit diese Woche mal wieder. Fangen wir an damit, dass die iOS 14 Beta 4 draußen ist. Tada!
Genau. iOS 14 Beta 4 endlich da. Also was ist endlich? Wie erwartet eigentlich? In dem Rhythmus.
Typischer Rhythmus.
Genau. Diesmal auch endlich mal am Dienstag gekommen. Heißt, wir konnten die auch installieren und uns angucken. Wobei besonders viel angeguckt habe ich sie jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was da als Unterschied ist. Aber viel zu tun gehabt. Gestern war lang gearbeitet, da war nicht mehr viel mit gucken. Aber
ich habe Urlaub, ich habe eine Ausrede.
Ja, aber gerade mit Urlaub hat man Zeit gehabt zu gucken.
Nee. Wenn du Urlaub mit Kind schon mal gesehen hast. Urlaub mit Kind ist was ganz anderes als das, was du kennst. Man genießt es ja, aber es ist nicht, man sitzt zu Hause und fragt sich, was mache ich als nächstes.
Du bist halt der Freizeitminister, ne? Muss alles planen.
Genau. Richtig. Naja, voll gut. Durchgeplant hier.
Dann bist du eben entschuldigt. Na gut. Ich entschuldige mich dann anders, wenn ich Urlaub habe. Mit irgendwas. Aber ja.
Ja.
Die, auf jeden Fall, ja, Fakt ist, Beta 4, endlich die Covid-19-Schnittstelle funktioniert.
Ja.
Yippie.
Corona-Warn-App läuft.
Genau, Corona-Warn-App läuft wieder. Also ja. Jetzt. Jetzt genau. Alles wieder
und,
gut.
Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber mir ist aufgefallen, dass sie sagt, 14 von 14 Tagen getrackt, alles grün. Also sie schien wohl zu laufen im Hintergrund.
Ja, das Framework wohl, allerdings hat sie hatte irgendeine Meldung, ich habe sie allerdings nicht mehr im Kopf mehr auf vorher gezeigt, als ich sie aufgemacht habe.
Ja, also du musstest es wieder einschalten. Also ich habe sie aufgemacht und sie sagte mir, ist abgeschaltet, mach mal wieder an. Und dann hat es mich in den anwendungseigenen Settings-Dialog geschickt. Da habe ich den Schalter angemacht und dann sagte er mir dann gleich im Anschluss, so, ja, ist alles gut hier, 14 von 14 Tagen getrackt.
Ja gut, das hat er mir auch, ne? Mit den 14 von 14 Tagen.
Ja, vorher hat er da ja entsprechend hochgezählt. Also scheinbar hat er die Daten vorliegen. Was ja gut ist, vielleicht.
Es gibt jetzt auch ein eigenes Menü dafür, habe ich gesehen, in den Einstellungen, und zwar Begegnungsmitteilungen. Gibt es jetzt unter Notruf und SOS. Mhm. Kann man reingehen. Und das ist im Grunde das Menü, was man schon kannte. Ne? Dass man die App da sieht und Covid-19-Diagnose teilen. Und ne? Genau dasselbe. Es ist nur jetzt ins Main-Menü ganz hochgerückt.
Aha, okay.
Also ist halt unter Face ID, dann kommt Notruf SOS und dann kommt Begegnungsmitteilung in der Beta 4. Und allerdings denke ich mir so langsam, wenn sie da noch mehr reinziehen, dann brauchen sie kein Untermenü mehr.
Ja.
Da ist ja schon brutal viel drin mittlerweile. Weil sie machen aber manchmal ja gesunde Restrukturierungen, wie irgendwann haben sie mal die Display-Sperrenzeit verschoben. Die war ja mal ganz komisch gelegen, ich weiß nicht mehr wo. Ich glaube, unter allgemeine Einstellungen oder so. Die haben sie ja dann in Display und wie heißt das? Bildschirmeinstellungen oder sowas geschoben.
Mm.
Wo es viel mehr Sinn machte. Sowieso von vornherein. Ich weiß gar nicht, was das sollte. Aber nein.
Ja, also traditionell, das ist halt eben so ein Settings-Menü, ne? Also da wird immer wieder mal umgestellt. Ich finde es gut, dass sie dran arbeiten.
Ja, klar.
Ich finde das viel schlimmer, wie das Microsoft gemacht hat, obwohl meine Erkenntnisse zu Microsoft Jahrzehnte alt sind mittlerweile. Aber damals war das auch schon immer so, dass die ihre Settings-Dialoge nie angefasst haben.
Doch, sie haben jetzt neue Maske drüber gemacht. Also sie haben es in meinen Augen noch viel schlechter gemacht, weil jetzt findest du gar nichts mehr. Ne? Und es macht auch überhaupt gar keinen Sinn, was du da so anklickst, du suchst dich dumm und dämlich. Das ist eine Katastrophe.
Also, genau. Verschlimmert. Das wollte ich eigentlich gerade sagen, also Microsoft hat immer noch mal einmal oben drauf gekleistert und wieder schön alles hübsch bunt gemacht, aber wenn du dich tief genug durchgeklickt hast, bist du wieder bei demselben ollen Win32-Dialog gelandet, genau. Den es schon seit 10 Jahren gibt.
Den gibt's auch mal.
Genau, und den wird es auch weitergeben,
bis ja,
das stirbt.
Weil jeder, den ich kenne, der geht genau da rein. Kein Mensch benutzt diesen neuen Kram oben drauf, weil jeder sagt, da findest du überhaupt nichts. Also wenn du wirklich was einstellen willst, gehst du dahin, was seit 10 Jahren funktioniert hat. Und nicht an den Quatsch, den sie da mit Windows 8 rübergeschmiert haben. Das, aber gut, wir wollen hier nicht über Windows reden. Schön, dass, dass die Beta das kann. Bin ich sehr zufrieden. Und
ich wollte ja eigentlich auch nur gesagt haben, ich finde das gut, dass sie da durchgehen. Das ist ja bei macOS genauso wie bei iOS, dass sie da halt eben auch immer wieder durchgehen und aufräumen, nur die Sachen gerade ziehen.
Ja, sie haben ja mal die Bluetooth-Einstellungen hochgezogen, das weiß ich auch noch. Die waren ja auch mal versteckter. Ich glaube auch unter allgemein oder wo. Die haben sie auch mal nach oben geholt aufgrund der Nutzerstatistiken. Ich glaube, das haben sie sogar irgendwann mal gesagt, warum. Da hatten sie irgendwie dann auch erzählt, dass das wegen der Nutzerstatistiken war, dass sie Bluetooth und WLAN ganz rausgezogen haben, weil früher iOS-Nutzer kennen das noch, das waren dann immer 3-4 Klicks, bis man im WLAN war. Und in Bluetooth-Einstellungen, das war mal ein bisschen umständlicher. Und das haben sie damals dann deutlich vereinfacht. Das war schon sehr hilfreich. Ja, ansonsten Beta 4 gibt es neue Widgets, habe ich gelesen.
Oh, was denn?
Genau, es gibt ein TV-Widget, was interessanterweise gerade bei mir kaputt ist. Also ich glaube, das ist das TV-Widget gewesen. Ah, ne, das ist das Wetter-Widget. Eben war da noch das TV-Widget in der Vorschau. Ah, ne, Quatsch, ich rede Unfug. Das ist ja mein Standard-Screen gewesen. Ich muss ja in Plus rein. So, es gibt ein neues TV-Widget auf jeden Fall. Das hatte ich nämlich auch gelesen. Dann gibt es News. Ich glaube, das gab es vorher auch noch nicht. Gott sei Dank steht da jetzt nicht mehr Bild.de. Eben hat er mir da Bild.de vorgeschlagen. Fand ich nicht so gut.
Bei mir kommt Welt.de, das ist auch nicht besser.
Ja, etwas besser, aber minimal nur. die Bildschirmzeit, ja. Ich glaube, die ist auch neu. Gibt es jetzt auch.
Ah ja, richtig, die Uhr. Nee, das war mit der Beta 3 schon gekommen. Das hatte ich letztes Mal schon ausprobiert.
Bildschirmzeit?
Genau, die große Uhr. Und die,
Moment, jetzt die Uhr oder die Bildschirmzeit?
Bildschirmzeit gab es schon. Das ist nur ein bisschen überarbeitet worden. Das war vorher ein bisschen rudimentär und jetzt ist es mehr Inhalt. Aber das war auch die Beta 3 schon. Und die große Uhr, die kam auch mit der Beta 3, hatte ich zumindest so zwischendrin gesehen. Die ist aber auch irgendwie in der Beta 3 kaputt gewesen. Die ging falsch unter Umständen und teilweise aktualisierte sie gar nicht richtig. Müsste ich jetzt aber alles mal noch ein bisschen ausprobieren.
Das kann natürlich im Aktualisierungssystem geschuldet sein, ne? Dass sie nicht ordentlich aktualisiert. Eine Uhr, die nur 5-mal am Tag sich aktualisieren kann, ist unbrauchbar.
Ja, aber sie hätten ja jetzt keinen Uhr-Widget gemacht, wenn es nicht eine Variante gäbe, die sich kontinuierlich aktualisiert. Ja,
wobei...
Da war ich auch irritiert, als ich die zuerst gesehen habe, ne? Weil ja auf der WWDC gesagt haben, dass es halt eben nur mit diesen Snapshots arbeitet und die nur mit SwiftUI funktionieren. Aber danach hatten wir ja auch schon gesehen, dass Apples eigene Widgets überhaupt nicht mit Swift UI gebaut sind, sondern mit UIKit. Und dann können sie natürlich auch Animationen machen.
Ja, und vor allem arbeitet Apple ja auch gerne mal an seinen eigenen Vorgaben vorbei. Ne? Macht für sich eine Sonderausnahme. Was ja auch okay ist. Es ist schließlich ihr Betriebssystem. Da können sie
sowas auch mal machen. Also wäre ja schon ein bisschen schöner, wenn sie den Entwicklern dann auch die vollen Fähigkeiten zur Verfügung stellen würden, anstatt nur einen Teil davon. Aber das muss man jetzt schauen. Vielleicht geben sie da ja dann auch innerhalb der nächsten Zeit noch ein paar Ergänzungen durch.
Ja was wieder drin ist, 3D-Touch funktioniert jetzt auf den Geräten, wo das eingebaut ist.
Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, ich bin so froh. Also ich hab im Moment wieder auf meinen 10S Max mal privates umgestellt. Vorher war ich am 11 Pro Max und das hat es ja nicht mehr. Nachteil am 10S Max ist, deutlich weniger Akkulaufzeit. Das merke ich jetzt erst, seitdem ich es wieder habe und viel benutze. Mhm. Also das ist abends auch wirklich leer bei mir. Das 11 Pro Max hatte abends locker noch 40%. Und wobei es vielleicht auch ein bisschen an der Beta liegt, das weiß ich nicht. Das habe ich mit dem 11 Pro Max nicht ausprobiert. Aber 3D-Touch, Gott, vermisse ich das.
Aber wo du gerade Batterielaufzeit sagst, kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil, mein 11 Pro absolut top.
Ja, nein, ich sage ja
mit der 14.
Ich habe ja nicht gesagt, dass sie schlecht ist. Ich habe nur gesagt, mein 10S Max hält nicht so lange. Und zwar deutlich weniger lang. Ja, gut. Und ich habe die 14 Beta aber nie auf dem 11 Pro Max ausprobiert. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es wirklich nicht an der Beta liegt. Ne? Aber wenn du sagst, bei dir ist es gleich, dann ist ja alles gut. Genau. Aber 3D-Touch, wie gesagt, Leute, die den Podcast schon mehrmals gehört haben, wissen, ich bin ein großer Fan davon gewesen und eigentlich immer noch. Ich fand das immer eine großartige Sache, aber ja, Apple hat es mir ja weggenommen. Ich muss damit leben. Und irgendwann muss ich auch dann mal selbst ein iPhone kaufen, wo das schöne 3D-Touch nicht mehr drin ist. Ja. Die Apple Watch verliert es ja auch, von daher. Hat Apple den ganzen Kram begraben. Schaffen wahrscheinlich auch noch die rechte Maustaste am Mac ab. Und dann.
Haben sie doch auch schon. Die gibt es doch mechanisch gar nicht.
Ja, stimmt. Ja, aber es gibt sie wenigstens noch bedienungstechnisch. Wir hätten es einfach drin lassen können. Aber gut. Naja, geschenkt. So. Ja,
gut. Okay.
Ansonsten haben wir noch. Oder wolltest du was sagen?
Nein.
Also, ansonsten haben wir noch ein schönes Gerücht. Gerücht schön, relativ. Auf jeden Fall hat Apple bestätigt, dass die Herbst-Releases sich fast zögern könnten.
Grundsätzlich überhaupt. Sie haben tatsächlich gesagt, zur Quartalspressekonferenz war es, ne? Dass sich die Releases im Herbst verzögern könnten und dementsprechend, das ist natürlich dann hier Financial Guidance-Kram. Sie halt eben dann da jetzt keine Panikverkäufe schüren wollen wahrscheinlich so. Apple kommt ein paar Wochen später mit den Geräten. Sie haben es jetzt nicht genau gesagt, ne, aber sie haben gesagt, es könnte sich etwas verzögern. Und ja, damit haben sie es jetzt schon mal aus dem Sack gelassen. Wir hatten ja auch letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, weil es die entsprechenden Gerüchte gab. Es scheint also so in die Richtung zu gehen, dass es eher spätere Releases gibt. Wobei noch nicht ganz klar ist, ob alle Geräte gemeint sind oder nicht. Da kam jetzt diese Woche auch nochmal wieder so ein Gerücht, was sie durch Twitter getrieben hatten, wo jetzt die Aussage war, zwei von den vier Geräten kämen relativ schnell und die zwei anderen kämen erst später. Wobei die zwei, die direkt kämen, beide 6,1 Zoll Geräte wären von vier iPhones, die geplant wären. Damit haben wir eine neue Information bekommen, nämlich, dass es zwei 6,1 Zoll Geräte gibt. Oder habe ich das irgendwie letztes Mal verpasst? Wir hatten über die 6,1 Zoll gesprochen.
Ne? Nein, das ist jetzt neu, dass es zwei sind. Mhm. Kann aber auch wie mal ein Fehlgerücht sein. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn es jetzt gerade in Richtung 5G geht und vielleicht die einen das nicht haben, die anderen schon, dass man sagt, okay, die einen sind schon fertig, hier könnt ihr haben und die anderen brauchen noch einen Monat. Aus Produktionsgründen weiß der Teufel warum. Durch Corona ist die ganze Produktion und die Wirtschaft allgemein durcheinander geraten. Das heißt, das ist jetzt nicht unüblich, da kann auch Apple nichts für und das ist auch kein schlechtes Omen, wobei sie das alle wieder sagen werden. Wie jedes Mal, ne, da ist immer dann das Thema. Jetzt kein großer Hype mehr ums iPhone, ne? Das kommt jedes Mal vorher wieder und das verkauft sich ganz schlecht und dann kommen die Zahlen und alles stellt sich ganz anders raus, aber ich freue mich schon wieder auf die Schlagzeilen, die sind immer gut. Jetzt ist Apple am Ende, jetzt geht es nicht mehr weiter. Wo bleibt die Innovation? Das iPhone, neue iPhone kann gar nichts besser und dann kauft es die Leute doch und jetzt sagen, es ist das beste Smartphone auf dem Markt, bestes Display, bester Prozessor und aber wie gesagt, das kommt ja immer wieder. Ich verstehe es auch nicht, dass das jedes Jahr gemacht wird. Ich check das nicht. Also auch als Zeitung nicht. Also das wäre mir zu dumm. Also wenn ich jetzt schon viermal daneben gelegen habe, ja, dann würde ich doch nicht nochmal damit anfangen. Ja, aber gut.
Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich verfolge ja seit Jahren diese Apple-Nachrichtenszene allein schon nur, weil ich Interesse daran habe, ne? Und so wie du das gerade auch gesagt hast, ne, das ist jedes Mal dasselbe. Seitdem ich irgendwie 2000 oder sowas angefangen habe, mich mit Apple zu beschäftigen, ist ein bisschen später gewesen, glaube ich. Naja, ist egal. Auf jeden Fall so in den frühen 2000ern. Seitdem ist das so gewesen, ne, dass es immer hieß, Apple ist doomed. Also so jeder dritte Artikel, der durchs Dorf getrieben wurde. Apple ist doomed.
Ja, genau. Ne? Wo bleibt die Innovation? Nichts Neues mehr. Ne? Immer dieses.
Ja, es war immer was anderes.
Vor allem das Geile ist auch immer, es bringt doch auch kein anderer was. Ich weiß gar nicht, was mal dieses Theater soll. So nach dem Motto, wenn Apple jetzt nichts Neues bringt, dann ist die ganze Technikwelt am Ende, weil es kann ja keiner mehr abschreiben. Na, so ungefähr.
Die könnten einfach sagen, so Leute, wir machen den ganzen Laden zu, wir verkaufen einfach nur noch den Kram ab, den wir haben, dann machen wir den Laden zu, wegen Reichtum geschlossen. Und die würden immer noch 50 Jahre weiterlaufen wahrscheinlich. Ja, einfach nur, weil die Leute noch weiter das kaufen würden, was sie sich dann billig von irgendwo aus China einfach nur einkaufen. Also, also finanziell ist der Laden überhaupt nicht doomed, im Gegenteil.
Ja, der
steht so gut da. Die wissen gar nicht, wohin mit dem Geld.
Zu kriegen, ne? Also das ist ja mal Kohle ohne Ende. Und auch der Aktienkurs, ne, der muss ja auch bei denen nur um 3 Punkte fallen. Dann sind sie einmal nicht mehr das wertvollste Unternehmen. Dann geht es schon wieder abwärts angeblich. Ja. Vor allem das Geile ist, es ging ja nie abwärts. Ne? Also.
Ja, es hat halt eben Schwankungen, aber das ist ja vollkommen normal.
Welcher Aktienkurs ist schon
so? Aber die letzten Jahre war ja nur Steigerung, wenn du mal den Kurs
siehst.
Ja, also deswegen, das ist immer so eine geniale Sache. Und genauso wie auch jedes neue Produkt halb tot geredet wird. Ne? Ich meine, ich weiß noch, wo der Apple Watch Riesenflop am Anfang angeblich. Ne? Und heute gibt es, glaube ich, gibt's keine Smartwatch oder sowas, was der auch nur im Ansatz das Wasser reichen kann, was Verkaufszahlen angeht, was den Funktionsumfang angeht. Also ich habe heute gerade noch einen Fitness-Tracker gekauft, also nicht ich selber, sondern mit jemandem, um Gottes Willen.
Ich hatte schon einen Schrock.
nein, ich nicht. Ich war nur beratend beigestanden und da die Apple Watch preislich völlig außen vor war, wurde jetzt so ein Samsung Balance, keine Ahnung, wie das Ding heißt, also ähnlich wie diese Fitbits, nur halt von Samsung, wahrscheinlich weil sie gemerkt haben, ihre komische Uhr funktioniert nicht vernünftig. Haben sie sich aufs Rudimentäre beschränkt, weiß ich nicht. kann ich jetzt nichts mega Schlechtes drüber sagen. Sieht ganz vernünftig aus, kann auch was, aber kann halt um Länge nicht das, was die Apple Watch kann. Ne? Also wenn du heutzutage siehst, welche Daten, ich war jetzt letztens erst erschrocken, was die alles erfassen, deine Schrittlängen, ob du krumm gehst, ob du einen Fuß, also einseitig deine Beine belastest und da eventuell vielleicht ein Problem hast, was die alles mittlerweile analysieren können und dir vorzeigen können. Das ist unglaublich. Das kann kein anderes Gerät in dem Maße und das auch noch mit dem extrem hohen Maß an Sicherheit. Das ist das Allerwichtigste für mich.
Und sie motiviert mich jeden Tag. Thorsten, du kannst es noch schaffen.
Ja,
Trennungsring geschlossen. Am besten ist, wenn morgens, du hast es geschafft. Finde ich super. Habe ich nichts getan, aber trotzdem, es läuft.
Ja, ich find immer schön.
Die Motivation ist echt gut.
Ja, die Motivation funktioniert auch manchmal in der Tat. Also bei mir klappt das schon, dass ich dann sage, ach komm, ne, keine Ahnung, 10 Minuten Training, dann denke ich immer so, ach komm, dann gehst du noch im Crosstrainer, machst du wenigstens mal einen Ring voll, ne? Oder gehst noch mal vor die Tür. Das funktioniert in der Regel bei mir eigentlich schon recht gut, nicht immer. Ne? Manchmal denke ich mir dann auch, wenn du so verkatert bist am nächsten Tag, denke ich mir auch, weißt du was, du kannst mich mal. Ne? Ich mache heute gar nichts und aber...
Manchmal klingt das so ein bisschen flehend, habe ich den Eindruck, wenn ich diese Du kannst es noch schaffen Mitteilung bekommst. Ich habe schon so Situationen gehabt, so wie, krank gewesen, im Bett gelegen fast den ganzen Tag, so dann abends, damit man mal aufgestanden ist, irgendwie nur so auf die Couch gerobbt, ja, dann halt eben so den Tag über die Watch halt eben am Handgelenk gehabt, weil man sie halt eben standardmäßig irgendwie anzieht morgens und dann kriegt man halt eben dann da so auf der Couch, wenn er merkt, man bewegt sich, so diese Push-Mitteilung, du kannst es noch schaffen, ne, so, du kannst es noch schaffen, Daniel, gucke ich mich so an, guck mich so auf der Couch. Also, nee.
Ja, das stimmt. Das ist schon. Ich finde auch immer schön, wenn ich. Macht es komisch, weil ich immer, wenn ich zur Arbeit gehe, dann muss ich ja erstmal ein paar Minuten zur Bahn gehen und von der Bahn auch nochmal zur Arbeit. Dann habe ich ja schon, da ich sehr zügig gehe, auch schon einiges an Ringe, also nicht voll, aber aufgefüllt, angefüllt. Und dann sagt sie auch gerne mal morgens auf der Arbeit: guter Start, mach weiter so. Ne?
Und, ja, das. Aber das ist ja wirklich motivierend.
Ja, das
stimmt. Das klappt schon. Wobei ich dann auch manchmal etwas lachen muss, wenn ich einfach nur das gemacht habe, was ich immer mache. Und sie sagt dann, guter Start!
Ja gut, die Sache ist ja, und darum geht es denen ja auch, einfach um mehr Bewegung. Es gibt ja, also man kennt das ja selber, so einen Sonntag, wo du einfach nichts machst. Ja, also wenn ich jetzt einen Sonntag habe und hocke hier nur in meiner Wohnung und die ist jetzt halt nun mal nicht 200 Quadratmeter groß, das heißt, die Gehwege sind relativ kurz, dann sammelst du gar nichts auf der Uhr. Also außer eine Stehstunde oder sowas, ja, die sich dann langsam zu voll tröpfelt, ist da gar nichts. Ja, da musst du dich dann schon bemühen und sagen, okay, ich gehe auf ein Trainingsgerät oder ich gehe raus und bewege mich mal, aber ansonsten keine Chance, ne? Auch dieses Bewusstsein, finde ich, schafft sie sehr gut, ne? Dass du siehst, ey, Junge, du warst heute total faul, ne? Willst nicht wenigstens mal, man darf immer nicht vergessen, das heißt ja nicht, wenn du die Ringe voll hast, dass du super sportlich bist, überhaupt nicht, das ist ja dieses empfohlene Mindestmaß an Bewegung. Ja.
Ja gut, du kannst ja das ja, und wenn du das einmal verstanden hast, kannst du das ja auch selber ganz gut regeln. Du kriegst ja jedes Mal deine Wochenübersicht und am Ende der Wochenübersicht kannst du ja das nächste Wochenziel einstellen und er schlägt dir ja nur was vor. Du kannst auch einfach 100 Kilokalorien runterdrücken und sagen, bup, und dann sagt er dir natürlich dann 3 Tage später, gut gemacht, Daniel, mach weiter so.
Ja gut, das stimmt, das ist richtig. So. Aber auch was die was das Training angeht, ne, deswegen zählen sie auch zügiges Gehen. Und übrigens, was ich gemerkt habe, ist, das machen die abhängig von deinem normalen Schritt. Ne?
Ja.
Wenn du normalerweise immer total lahm gehst, und gehst dann einfach nur ein bisschen schneller, weil für den anderen zum Beispiel dann immer noch langsam ist. Ich hatte das mal, wo ich mit jemandem spazieren war und ich bin normal sehr schnell am Gehen und war mit demjenigen unterwegs und der ging für sich, für seine Maße schon schnell und hatte dann auch den Ring voll hinterher und meiner hat überhaupt nichts getrackt. Ne? So, ja. Der war das dann das völlig egal. Ne? Da habe ich mir gedacht, das ist aber unfair. Ne? Aber das ist halt, weil mein normales Verhalten anders ist.
Genau, da geht es um diese Daten, die du eben angemerkt hattest hier, was sie standardmäßig erfassen. Sie erfassen ja halt eben auch deine Schrittgeschwindigkeit und deine Schrittweite. Das kann man ja mit dem Schrittrhythmus kann man das ja alles schön messen. Und basierend darauf und natürlich aufgrund deiner Herzfrequenz machen sie dann aus, ob du jetzt gerade sportlich am Gehen bist oder spazieren am Gehen bist.
Ja, ja,
genau. Das versuchen sie eben damit auseinanderzuhalten. Und logischerweise, wenn du jetzt mit jemandem unterwegs bist, der zum Beispiel irgendwie einen ganzen Kopf kleiner ist, der hat natürlich schon eine deutlich höhere Schrittfrequenz als du. Und deswegen neigt er natürlich eher da rein, in diesen Sportmodus dann reinzufallen, als du, wenn du dann mit großen Beinen, die sowieso schon schneller gehen würden von alleine, halt eben dann angepasst nebenher läufst. Das kenne ich hier bei uns in der Familie genauso.
So um das. Um
meine
das
Frau hat abends alles voll und ich habe mich nicht bewegt.
Um das anzumerken, die Hörer wissen es ja nicht, ich bin nicht besonders groß, ich bin eher klein. Und deswegen, ich habe keine großen Schritte, aber...
Aber das ja.
Nein.
Hängt alles ein bisschen.
Aber das stimmt zusammen. Schon, ne? Das kommt halt extrem drauf an. Wenn ich mit sehr großen Leuten zu Fuß unterwegs bin, kenne ich das auch immer. Ich hechle da immer hinterher. Und wie gesagt, ich gehe schon nicht langsam. Und die gehen total gemütlich, ne? Da denke ich mir auch immer nur so, aber das ist halt so, ne? Aber also wie gesagt, Apple Watch großartig. Ich bin immer noch froh, dass ich sie habe. Ich möchte sie nicht missen. Ich würde mir auch sofort eine neue kaufen, wenn sie kaputt geht. Ich verbringe keinen Tag ohne sie. Ich habe auch einen Tag mal nur mit der Apple Watch verbracht. Habe ich mein iPhone zu Hause gelassen und zwar im Phantasialand. Da wollte ich die nicht mit meinem iPhone nicht mit auf die Achterbahn nehmen, weil die sind ja teilweise die Sitze sehr, sehr eng an den Beinen mit Absicht, ne, damit man nicht drin rumrutscht. Und wenn man da hin und her geschleudert wird, wollte ich mein Display nicht zerdrücken, ne, und hinterher runterkommen und dann hast du da einen Riss drin. Da habe ich gedacht, ach.
Das ist die Gefahr von den großen Geräten.
Genau. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, du hast eine mit LTE. Besonders viel Anrufe erwartest du jetzt eh nicht und hast auch keine Lust zu. Bist ja mit Freunden unterwegs, also wirst du ja nicht rumtelefonieren. Und für Notfall reicht. Und das hat wunderbar funktioniert.
Ja, gut. So weit bin ich noch nicht gewesen. Selten die Gelegenheit, das auszunutzen.
Also, wie gesagt, Apple Watch, tolles, unglaublich gutes Gadget. Ich bin immer wieder erstaunt und begeistert. Ganz kurze Anmerkung, ist zwar nicht direkt iPhone, aber WatchOS 7 habe ich mir jetzt auch mal installiert. Ich war so mutig. Und WatchOS 7 ist deswegen für mich so interessant. Also erstmal wollte ich unbedingt dieses Handwasch-Feature ausprobieren, was oft mal anschlägt, wurde dann denkst, ich wasch mir doch gar nicht hier, da hast du gar nichts gemacht. Ja, dann sagt er auf einmal so, hast du dir nicht die Hände gewaschen? Ich denke nur so, wie bist denn jetzt darauf gekommen? Ne? Aber nicht immer. Ne? Also ich sag mal, wenn man zum Beispiel mit Desinfektionsmittel was macht, ist klar, dass er. Also wenn du jetzt die Hände desinfizierst, dann bewegst du die Hände ja, wie als wenn du dir die Hände wäschst. Ne? Dass er da anspringt, völlig logisch.
Okay.
Das ist kein Problem, das kann ich nachvollziehen. Aber ich hatte das zum Beispiel einmal, ich glaube, beim Spülmaschine ausräumen. Da war weder das Bewegungspattern noch Wasser dabei, noch sonst was. Aber zum großen Teil funktioniert es ganz gut. Man kann dann auch sagen, ich habe mir die Hände nicht gewaschen. Das ist kein Problem. Mhm. Und ansonsten wird das wunderbar in der App eingetragen. Also ich kann mir jetzt nachweislich zeigen, dass ich mir regelmäßig die Hände wasche. Sehr schön. Und,
ein Hygienekonzept.
Genau, ein Hygienekonzept. Alleine in der Wohnung. Sehr gut. Und aber was mich total wundert, ist, es fühlt sich viel schneller. WatchOS 7. Deutlich schneller. Aha. Weil die Animation zu sein scheint. Also wenn du jetzt die Digital Crown drückst oder sowas oder eine App öffnest. Also ich habe das Gefühl, als wenn das Ding dreimal schneller ist. Und ich habe ja noch eine Serie 4. Also das hat mich jetzt heute
echt gewundert.
Das fühlte sich deutlich flotter an, kann ich nur empfehlen. Das mit dem Schlafen muss ich jetzt mit dem Update heute mal gucken. Bis jetzt hat sie noch nichts gesagt, fällt mir ein. Weil eigentlich soll die dich erinnern, dass du laden musst, wenn du oder falls du laden musst, bevor im Schlafen. Da hat die noch gar nichts gesagt. Bisher. Ne? Ich meine, ich habe die auch noch nicht zum Schlafen angelassen. Gebe ich auch zu. Da habe ich immer irgendwie, weil meist war die auch leer. Da war die irgendwie bei 19%. Da war die Akkulaufzeit scheinbar noch echt schlechter, weil jetzt habe ich noch volle 49% und ich bin seit heute Morgen 8 Uhr habe ich die an. Ne, seit 7. Also der Wert ist in Ordnung. Und ich habe mich sogar heute viel bewegt. Das heißt, sie könnte noch deutlich leerer sein. Ich werde sie vielleicht mal heute Nacht anlassen. Einfach mal ausprobieren.
Da kann ich mich ja gar nicht dran gewöhnen, ne, die nachts anzulassen.
Ich finde es auch komisch.
Ja.
Also außer besoffen habe ich das auch noch nicht hingekriegt. Also da ist mir das auch passiert, dass ich mal angelassen habe, aber ansonsten finde ich das irgendwie auch merkwürdig, die anzuhaben.
Also wenn ich so einen Silent-Wecker haben möchte, dann lasse ich sie an. Aber ansonsten, also sie stört mich wirklich nachts. Weiß nicht warum, aber...
Ja, also sie soll ja wohl nicht mehr angehen, ne? Das soll ja deaktiviert sein. Und das Display dann angeht.
Nee. Das war schon nervig. Also, dass das Display mal angegangen ist. Ich habe es ja eine Zeit lang versucht, so auch, ne? Halt eben mit den Third-Party-Sleep-Trackern. Und ich kann alle die Probleme bestätigen. Also A, ich habe das immer als Fremdkörper gespürt. Ich bin echt froh, die abends ausziehen zu können, obwohl ich sie auch gerne anhabe. Aber im Bett würde ich sie niemals freiwillig anlassen, wenn ich die Wahl habe. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ja, aber also mich stört die auch.
Ja, ich finde das auch nicht so doll. Ich werde es jetzt, wie gesagt, heute Nacht mal probieren. Aber ich bin auch dann eher geneigt zu sagen, ich hole mir lieber so einen Sleep-Tracker hier von der Firma, die Apple gekauft hat.
Leg mir so eine Matte oder sowas. So,
genau, ne? Hab ich auch aber gedacht. Die ganze Zeit mit der Uhr, weiß ich nicht.
Richtig. Ja gut, probier es mal aus.
Man gewöhnt sich ja an alles, ne? Also von daher kann das auch noch sein. Aber ich werde es mal ausprobieren. Das Display bleibt auch dunkel, ne? Also wenn meine Schlafenszeit, die übrigens jetzt erreicht ist, fällt mir gerade auf, ne? Und prompt geht sie auch nicht mehr an. Also selbst wenn du jetzt drauf guckst, ist das Ding eiskalt dunkel. Also wenn ich jetzt hier die Uhr anhebe, da ist gar nichts. Wenn ich drauf tippe, geht sie nur ganz leicht an, ganz dunkel und zeigt die Uhrzeit an. Und wenn du wirklich wieder anhaben willst, dann musst du wie beim Wassermodus drehen.
Aha, okay.
Also musst du, weiß ich, ob ihr das schon mal benutzt habt, ich benutze das immer beim Duschen, mach den Wassermodus an und wenn du dann halt fertig, also wenn du die wieder bedienen willst, musst du die Digital Crown so lange drehen und dann macht die ja diesen, ich mache Wasser aus meinem Lautsprecherton an.
Genau, und das guckt das Wasser wieder raus.
Sie flutet dann natürlich nicht nach dem Schlafen, aber sie macht erst dann das Display wieder ordentlich an. Und das funktioniert auch schon in der letzten Beta wunderbar. Wie gesagt, Sleep Tracking, mal gucken. Sie hat es interessanterweise trotzdem eingetragen in mein Health. Wahrscheinlich, weil sie gemerkt hat, ich habe sie einfach eiskalt hingehangen zum Laden und habe gesagt, so, das war's jetzt. Aber sie hat es aber auch abgezogen. Die hat nicht gesagt von 23 Uhr. Ich habe nämlich muss ich jetzt gerade mal parallel gucken, was ich letzte Nacht geschlafen habe. Das kann nämlich nicht besonders viel gewesen sein. Und aber wie gesagt, WatchOS 7 gibt es ja auch eine eigene Schlaf-App auf der Uhr.
Ah, okay, gut.
Ne? Mhm. Also,
Wo du gerade dran bist, die Akkulaufzeit, die ist okay gewesen?
Nee, in der Beta 3, wie gesagt, war die abends leer. Deswegen habe ich dann auch immer geladen. Aber jetzt mit Beta 4, wie gesagt, habe ich jetzt noch eben 49% gehabt. Und das ist eine vollkommen normale Sache, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Also der Wert ist total in Ordnung. Also 49% jetzt, das ist jetzt der erste Tag mit der Beta 4. Heute Morgen um 7 Uhr 22 habe ich sie abgemacht. Bis jetzt 50%, da kannst du mit leben. Das ist ein normaler Wert. Ich habe jetzt kein Training heute gemacht, kein aktives, weil das zieht ja immer deutlich am Akku, wenn du das hier mit dem Herzfrequenzsensor machst und so. Also sie hat das relativ gut getrackt. Ich bin laut ihr um 1.03 Uhr ins Bett gegangen. Das kommt hin, da habe ich sie wahrscheinlich ans Ladedocker gehangen und um 7.22 Uhr habe ich sie abgenommen. Also das hat sie ganz gut getrackt. Demnach habe ich dann in ihren Augen 6 Stunden irgendwas geschlafen.
Gut. Mal abwarten. Also das ist ja bei mir immer die Sorge gewesen. Und da ich ja jetzt hier eine Serie 5 gekauft habe, die sowieso akkumäßig schon etwas unter Last steht, hatte ich mir das ja dieses Jahr gespart, die Beta aufzuspielen. Ich lasse das noch ein paar Tage testen. Aber so ein bisschen neugierig geworden bin ich ja jetzt.
Ihr seid alle viel zu vorsichtig. Also
ich bin eigentlich die Mutter der Unvorsicht, was die Betas angeht.
Also
davon abgesehen, dass ich immer Backup-Geräte habe, gleich wieder zwischengeschoben. Aber ansonsten installiere ich das ja immer direkt auf alle meine Hauptgeräte. Weil dann benutze ich es halt eben auch. Und da bin ich auch immer sehr froh drüber. Dieses Jahr auch wirklich wieder überhaupt kein Problem. Mit Ausnahme von WatchOS, da habe ich es mir nicht getraut.
Also wie gesagt, die Animation, ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, weil man kann die Uhr nicht ordentlich drehen. Aber die sind brutal schnell geworden. Ne? Also das ist schon deutlich, deutlich, deutlich schneller, die Animation. Ich hoffe, sie lassen das so. Jetzt war iMessage schneller offen, als es geladen hatte ein bisschen. Das heißt, du hast kurz einen schwarzen Screen. Das ist ja das, was Apple gern versucht zu vermeiden. Aber es ist sehr angenehm, dass das so viel deutlich schneller ist. Ich finde das sehr, sehr nett. Ja, und die Schlafen-App, ganz ehrlich, die kann nicht besonders viel. Ah, das hat's aber ein bisschen was dazugekriegt. Die zeigt dir nur an, wann deine Schlafenszeit ist, wann du aufwachst und ja, und deine Daten, die sie aufgenommen hat der letzten 10 Tage, glaube ich. Auf der Watch jetzt, die Schlafen-App. Davon reden wir.
Ja.
Und du kannst den Schlafmodus natürlich wie hier Wassermodus und so auch manuell aktivieren, wenn du sagst, ich gehe jetzt heute mal früher. Und ich habe jetzt dieses Sleep-Ding von Apple aktiviert. Deswegen erkennst du das automatisch, aber du kannst es halt auch manuell, wenn du sagst, benutzt das nicht, kannst du ja auch so sagen, ich gehe jetzt schlafen.
Mhm. Ja, gut. Okay, auch nicht falsch,
nächste Woche, wenn man
sich mal wegen irgendwas hinlegt.
Ja, ich werde nächste Woche mal berichten, weil ob sie da auch irgendwelche Auswertungen macht, so in Richtung Tiefschlafphase und sowas. Interessiert mich mal.
Ja, mal gucken. Also Tiefschlaf müsste eigentlich kommen. Technisch ist das ja kein Problem, da reicht ein Beschleunigungssensor für. Hatte ich ja mal schon erzählt. Ja, ja. Also du liegst halt eben da wie ein Stein, wenn du in der Tiefschlafphase, also in der REM-Phase bist.
Ich bin mal gespannt. Also ich werde es mal ausprobieren und ja, also ich versuche heute mal mit ihr zu schlafen. Klar, wenn es mir zu doll auf den Wecker geht und mich total nervt, dann ziehst du trotzdem aus, dann haben wir den Test halt erstmal nicht, aber ich gebe mein Bestes.
Ja, ich bin gespannt.
Ja.
Du wirst bestimmt berichten.
Ja, auf jeden Fall. So, jetzt sind wir schön lange abgeschwiffen von unseren eigentlichen Themen, aber jetzt wissen wir auch was über Watch OS 7.
Ja, genau. Kommen wir dann zurück zu den iPhone-Themen. Da sind nämlich noch zwei erwähnenswerte Dinge passiert. Und eins davon geht es natürlich mal wieder um das iPhone 12, wie zu erwarten um diese Zeit. Und zwar sollen Magnete im iPhone 12 drin sein, die scheinbar mit dem Qi-Charging-System zu tun haben. Also um diesen Bereich herum, wo diese Spule liegt, sollen jetzt Magneten sein, die das Gerät dann wohl scheinbar zur Selbstausrichtung im Zusammenhang mit Apple-Zubehör, wäre ja anzunehmen an der Stelle, dann wohl bewegen.
Also so ein bisschen in Richtung Apple Watch Connector, sage ich jetzt mal, ne? Dass ich das selbst in die Richtung rutsche, weil das schwierig wird. Ne? Also mit dem iPhone, die sind ja schon verdammt schwer. Das müssen starke Magneten sein, ne? Mit das rutscht.
Ja, das, was man da gesehen hat, waren einige.
Okay.
Einige Magneten, also so richtig im Kreis gelegte, also so ein Kreis von kleinen Magnetchen, wenn das alles Magneten gewesen sind, die man da gesehen hat. Das sah schon interessant aus. Also das wäre dann schon eine Hausnummer.
Das ist jetzt doppelt interessant, weil Magneten ja einmal mit der Induktion spannend werden, Metall und Induktionsstrom.
Nö, gar Problem. Nicht. Die, wenn du dich mal an Physik zurückerinnerst, elektromagnetisch und
magnetisch. Ah, stimmt, ja, ja.
Zwei komplett unterschiedliche Dinge.
Magneten, ne?
Also elektromagnetisch erzeugt magnetisch, aber nicht umgekehrt.
Ja,
also,
ja, ja.
Oder stört sich dann auch nicht wirklich.
Und, aber gut, das wird natürlich auch so ein bisschen in die Richtung, ich sag mal, AirPower-Auflebung. Vielleicht nicht in ihrer alten Form, sondern dass sie dann sagen, unsere Geräte ziehen sich jetzt da selbst in die Richtung, wo die Spule ist.
Ja, genau, zwar, dann ist das der Trick.
Wäre vielleicht ein bisschen fauler Kompromiss, aber Apple ist ja schon lange der König der Magneten, ob jetzt bei den MacBooks, beim Magic Connector damals, den ich immer noch großartig finde, und bei sonst nicht was. Also, die haben ja überall schon immer toll mit Magneten. Ach genau, beim iPad, genau, da ist ja auch noch super viel mit Magneten.
Genau, vollgeknallt
mit Magneten. Ja. Mittlerweile. Da ist aber natürlich, damit der innerhalb der Hülle hält, ne?
Ja, nicht unbedingt in der Hülle.
Doch, klar.
Die Fotos, die du da siehst, wenn du es aufgerufen hast.
Ja, ich habe es aufgerufen. Hier, also das sind ja 12, das sind ja 36 Magnete in einem Kreis. Und ob die das nur für die Positionierung so viele brauchen, wage ich zu bezweifeln. Das
kann ich dir nicht beantworten. Je nachdem, wie dick die sind und was sie da konkret mitmachen wollen.
Das sind schon sehr viele.
Es bleibt fragwürdig, genau, weil es so viele Magneten sind, auch dass es überhaupt rundrum geht. Ist jetzt nicht nur so wie bei der Apple Watch ein Magnetchen in der Mitte, wo sich das dann drauf poppt, wenn du es in die Nähe hältst, was ja per se schon mal eigentlich ein super Design ist. Ja, das könnte für mich jedes G-Ladepad könnte das machen, ne? Wenn ich es draufschmeiße, sich halt eben einfach schön gerade hinlegen. Ne? Von alleine. Da reicht ein Magnet für. Das genau. würde dafür schon reichen.
Genau, dafür sind es zu viele, finde ich auch.
Ja, und genau. die das Sache. Heißt, wenn ich jetzt orakeln sollte, dann würde ich sagen, also wenn das jetzt wirklich mit dem Ladesystem zu tun hat, dann haben sie vielleicht irgendeinen Trick jetzt so in der Hinterhand, den wir bisher nicht kennen, wo das Gerät exakt ausgerichtet sein muss. Das heißt also, da geht es dann nicht nur darum, die Spule zu treffen, sondern da geht es auch darum, die Ausrichtung der Spule.
Ja, genau, weil es gibt ja noch den, unten hier auf dem Bild gibt es noch so Senkrechtmagneten, die von der vom Kreis abgehen, und das klingt für mich stark nach Ausrichtung. Also, dass da entweder, dass sie die Ausrichtung erkennen, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Es reicht ja, der kann ja trotzdem schief drauf liegen, ein bisschen. Also, er muss ja nicht unbedingt gerade, aber dass die Ausrichtung erkannt wird. Und dann.
Ja, also diese Magneten, die noch so ein bisschen was von diesem Kreis so weglaufen, das reicht nicht, um das Gerät aus allen Richtungen in dieselbe Position zu ziehen.
Deswegen sage ich ja, ne? Also es muss nicht für die Ausrichtung im Sinne von, dass er es gerade zieht, machen, sondern dass die Matte, wo es drauf liegt, weiß, wie das iPhone drauf liegt.
Das könnte sein.
Da soll ja ein A12 drin sein oder irgendwas wurde da mal ja gemunkelt, irgendein A-Chip, und der erkennt das dann. Und sagt dann, so liegt das da drauf. Also, keine Ahnung, muss ich die Spule einschalten und zwar so und so geschaltet. Das, als grobe Idee. Als absolute Science-Fiction jetzt mal, was Apple Wireless Charging angeht. Was mich übrigens, wollte ich mal gerade ein anmerken, sowieso wundert, dass sie das nicht mit dem Wireless Charging viel früher und viel stärker pushen, weil Apple ja so dass die Wireless Company ist, ne? Ansonsten. Also ist ja also in allen riesig Wireless, aber hier super Fast Charge über Wireless, nö. Oder ansonsten irgendwelche coolen Sachen, nö.
Ja, ich glaube, historisch haben sie sich da wegen den Metallgehäusen schwer getan, weil Metall und Qi-Charging schwierige Sache. Und sie scheinen dann wohl eine Zeit lang mit sich gerungen zu haben, bis sie dann halt eben gesagt haben, okay, wir machen Glasrückseiten, damit wir das Qi-Charging bei uns da letzten Endes sinnvoll verwursten können. Ich nehme an, dass das der Grund ist, warum es so lange gedauert hat, weil sie halt eben genau in so einer Serie waren, wo sie metallene Rückseiten hatten und da war das halt eben nicht trivial einzubauen. Warum sie jetzt hier kein High-Speed-Charging anbieten, bis hin zu dem Maximum von 15 Watt ist es, glaube ich. Ne? Was sind die Top-Charger? Glaube, 10 oder 15 Watt? 15 Watt gibt es mittlerweile, ja. 15, ja. Und sie haben ja 7,5, das, was sie mit den Belkin-Pads und so weiter laden können. Keine Ahnung. Ne? Also, wir hatten ja auch da letztes Mal schon mal drüber gesprochen, dass Apple vielleicht einfach nur vorsichtig ist, weil sie ihre Akkus schonen wollen und die Keycharger, die...
vielleicht bereiten sie auch mit dem ganzen optimierten Laden da was vor. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist mir gerade eingefallen beim G-Charging, was Apple stört in die Richtung, da voll drauf zu gehen, ist halt wirklich diese Ineffizienz. Ne? Also es ist ja super ineffizient, dass Apple einfach sagt, also da jetzt so mega, also musst du überlegen, für 15 Watt musst du dann laden, musst du 30 Watt reinstecken. Wenn das großflächig ausgerollt wird, ne, das darfst du immer nicht vergessen, dass du ja unglaublich viel Stromverlust, also Strom, der verschenkt wird, das ist dann vielleicht auch nicht ganz in Apples Sinne, die ja sonst sehr nachhaltig immer denken und ja, also.
Genau,
ja. Aber ich warte auf
ein
cooles Ladesystem von denen, das wäre auch gut.
Ja, da gab es ja auch immer wieder Gerüchte. Also, ich wollte gerade noch zwischenschieben, das ist ja der Grund, warum ich in der Nacht tatsächlich mein Telefon immer noch an das Kabel anstecke. Das hatte ich auch damals in dem Zusammenhang schon mal gesagt. Ne? Also einfach um dieses reguläre Nachtladen halt eben einfach nicht immer mit den 50% Verlust zu haben. Ne? Weil der Ingenieur in mir, der windet sich halt eben, wenn er 50% Verlust hört. Ne? Das ist ja sehr schmerzhaft.
Ja.
Und jetzt nochmal zurück zu Apple könnte entwickeln. Sie haben ja in der letzten Zeit viele Patente angemeldet und mit Firmen irgendwie angeblich zusammengearbeitet, die da potenzielle neue Systeme am Entwickeln sind. Und sie hatten ja auch selber, als sie AirPower angekündigt hatten, irgendwie selber gesagt, sie können da ein paar Sachen besser als Qi das könnte. Und sie wären da gerade mit den Normungsgremien dran, dass das einfließen könnte in Qi. Ne? Könnt ihr euch noch dran erinnern, als sie die Ankündigung gemacht haben? Da haben sie sehr viel gesagt, was sehr untypisch ist für so eine Ankündigung. Ja, und letzten Endes hat er ja dann damals mal gesagt, ne, also Qi ist halt eben ziemlich alt und ist halt eben auch eine Technologie, die bestimmt mittlerweile besser geht. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn wenn jetzt Apple da als jemand, der das dann pushen kann, was Besseres möglich ist, würde ich mich nicht wundern, wenn sie es machen. Ja, aber muss man halt eben dann letzten Endes abwarten, inwiefern das weitergeht. Es gibt ja zum Beispiel so Systeme, die eins davon wurde von einem Spin-off von Dialog Semiconductor. Damals habe ich mal was drüber gelesen, zumindest erprobt. Da ging es darum, dass man mit einer Multiphasenantenne, die so irgendwie neben dem Fernseher steht, so irgendwie alle Geräte, die auf dem die sich im Wohnzimmer bewegt haben, quasi per Funk mit hingebeamtem Strom, der halt eben punktgenau in dem Chip, in dem Ladechip gelandet ist, dann laden konnte. Das ist so eine Firma, Dialog ist ja die Firma, wo Apple sehr intensiv mit zusammenarbeitet, wenn es um Power Management geht. Diese ganzen Power Management Chips, die Apple drin hat, sind immer Dialog Chips, die dann angepasst worden sind von Apple. Apple hat ja diese Abteilung gekauft, wenn ich mich gerade richtig dran erinnere. Die haben ja verschiedene Leute von Dialog übernommen oder zumindest übernommen einen Großteil von den Leuten, die da die Entwicklung für Apple scheinbar vorher gemacht haben. Und aber die werden weiterhin von Dialog gefertigt und so. Also ganz draußen sind die da auch nicht. Und die haben halt eben, wie gesagt, da Kontakt zu einer so einer Firma, die da an einer sehr vielversprechenden Technologie arbeitet. Der große Stolperstein für diese Technologien derzeit ist die Zulassung. Die FCC ist wohl momentan nicht bereit, diese Sachen zuzulassen, solange die nicht eine eigene Kategorie von Zertifizierungsmöglichkeit bekommen haben. Denn das ist ja eine ganz andere Art, wie man mit Funk umgeht. Ne? Da wird ja richtig Leistung auf einen Punkt gefunkt. Und das ist ein Thema, was noch erforscht werden muss, was das dann überhaupt für Probleme macht und wie man das eventuell qualitativ bewerten und zertifizieren kann. Und das zieht sich halt eben immer Jahre, wenn es solche Dinge zu geben gibt.
Immer so lange, bis es wieder alt ist, dann kann man es endlich verwenden.
Ja, ist doch oft der so. Vorteil ist, dass das alle machen müssen. Ne, das ist ja auch dann nicht nur in Amerika, sondern auch in vielen anderen Gegenden, wie auch in der EU, genauso, dass du solche Zertifizierungen erst durchlaufen musst. Und letzten Endes müssen dann immer, wenn das neue Lösungen sind, müssen auch dann neue Zertifizierungsmöglichkeiten gemacht werden. Also ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Ich hatte länger nichts mehr davon gelesen. So vor 2 Jahren oder so gab es mal so einen Hotspot, wo es irgendwie viele Infos zu dem Thema gab. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, besser zu werden. Ich hoffe, was die Effizienz angeht. Ich würde es mir sehr wünschen. Aber natürlich auch bei anderen Themen wie irgendwie Use Cases, Ease of Use, dass du halt eben nicht das Gerät auf dieses Pad immer legen musst, ne, so wie das System, was ich gerade beschrieben hatte, sondern du hast das einfach im Wohnzimmer auf dem Tisch liegen und dieses Ladesystem beamt halt eben einfach Strom da rein. Auch wenn das nur ein kleines bisschen ist, aber solange das da auf dem Tisch liegt, kann es halt eben punktgenau Strom in diesen Chip beamen und damit dann ein kleines bisschen was aufladen. Die sprachen davon relativ niedrigen Werten, weil halt eben die Verlustleistung auf die Distanz ja kubisch, wenn ich mich richtig erinnere, steigt. Ne? Also sehr schnell nimmt die Leistung ab. Aber nichtsdestotrotz sahen sie sich in der Lage, damit da zumindest so punktuell Sachen reinzupumpen. Übrigens, da wird die Verlustleistung noch höher sein, direkt vorgewarnt für die Ingenieure.
Könnte das denn vielleicht auch sein, dass die damit schneller laden können, so ein Quick-Charge-System?
Also mit dem, was ich gerade beschrieben habe, nicht, im Gegenteil.
Nein. Mit diesem neuen so. Design, was die jetzt gezeigt haben.
Keine Ahnung. Also fällt momentan schwer, das einzuschätzen. Also ich kenne leider keine technische Weiterentwicklung im Bereich von diesem kapazitiv gekoppelten Laden, also das, was die Key Charger da machen, ne? Das ist ja kapazitiv eingekoppeltes Magnetfeld und darüber wird dann die Energie übertragen und ja, habe ich leider in der letzten Zeit nichts Wesentliches drüber gehört, was es da gibt, aber es gibt halt eben jetzt dann garantiert irgendwie noch 10, 15 Jahre Forschung, seitdem der Key-Channel verabschiedet worden ist. Und normalerweise, so wie ich Forschung kenne, ist in 10 Jahren, wenn da nicht irgendwie das Ende der Fahnenstange erreicht worden ist, aber das ist der erste Standard dafür, ne? Oder einer der ersten, also es gab am Anfang ja irgendwie zwei konkurrierende und Qi hat sich durchgesetzt, aber das ist halt eben einer der ersten Standards und der wird immer noch so verwendet, der ist nur leistungsmäßig aufgebohrt worden, aber ansonsten ist da nichts dran passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ende der Fahnenstange ist. So, ja, und was die Magneten angeht, das muss man dann abwarten. Genau. Vielleicht haben sie sich einen Trick ausgedacht für ihre Airpower und machen das dann nur deswegen. Was wir eben noch nicht erwähnt hatten, ist, dass diese Magneten wohl auch in den Hüllen drin sein sollen.
Ja gut, die sind ja auch induktiv ladefähig, die Hüllen. Das würde sich ja erklären.
Ja, wobei mir nicht ganz klar ist, ob sie jetzt nur die Batteriehüllen meinten oder
wenn,
auch
wenn dann wahrscheinlich Hüllen. Die müssen in beiden drin sein. Ne? Also wenn du mit Hülle das iPhone drauflegst und willst die Ausrichtung kennen, muss es ja genauso sein. Ja, wenn der Abstand
sonst die Frage ist, reicht es nicht durch?
Ja, das wird man ja sehen. Also das warten wir mal.
Ach, sehr viel Orakelei. Also für den Moment, ich wüsste nicht genau zu erraten, wofür dieses System da ist. Manchmal ist es ja offensichtlich. In diesem Fall finde ich das nicht offensichtlich. Man kann aber natürlich dennoch was Spannendes dabei rauskommen. Ist ja umso schöner.
Ich sehe schon, im iPhone 5 ist es gar nicht drin auf einmal. Abwarten.
Ja, genau.
Also das wäre dann auch schön. Aber zu iPhones, nicht zum iPhone selber, sondern zu ihrer Produktion, gehen 6 iPhone-Produktionslinien nach Indien, ist die große Frage. Ne? Also wie viel Geld war es nochmal? 5 Billionen, Milliarden sind es, ne?
Ja gut, die haben halt eben einen potenziellen Output, das war in dem Artikel dann irgendwie noch verwurstet, Produkte im Wert von 5 Billionen Euro im Jahr, nehme ich mal an, war das gemeint, könnte man dann damit herstellen. Also das ist halt eben eine Hausnummer, ne? So eine Produktionsstraße, die produziert ja schon, ich weiß nicht wie viele Geräte die Stunde. Aber das ist halt eben sehr viel, die sind ja auf Highspeed getrimmt,
diese Produktionsstraßen. Da geht's ja alles schnell.
Genau, so, und da gibt es ja auch so ein System dahinter, ne? Da gibt es Engineers, die da angestellt sind bei Apple, bei Flextronics oder den anderen Herstellern und diese Produktionsstraßen, das ist halt eben nochmal ein gigantischer Aufwand, sowas zu machen, wo man also mit hoher Geschwindigkeit solche Produkte bauen kann. Und die Geschwindigkeit, mit der diese Straßen funktionieren, die sind letzten Endes dann der Kostenfaktor. Ne? Desto schneller ein Produkt auf dieser Straße endgefertigt werden kann, das ist ja nur die Endfertigung, desto kostengünstiger ist dieser Schritt und desto weniger Personalkosten hast du und so weiter. Und das muss ja alles dann mit einfließen in das Gerät. Ne? Also da geht es nicht mehr um die Teilekosten, sondern es geht dann darum, wie schnell kriegt man es zusammengebaut und wie kann man das optimieren. Und da gibt es ja eine ganze Industrie drumherum in China und bei Apple und bei allen anderen, die groß industriell fertigen. Das ist ja eine Sache, wo Apple auch sehr viel Geld rein investiert. Um zum Beispiel sowas wie diese Unibody-Geräte dann zu machen, ne, wo sie dann hallenweise diese Fräsen hingestellt haben und so auch um solche Sachen machen zu können. Da geht es jetzt nicht um die Endfertigung. Sieht es so aus, als würden da wohl irgendwie 6 existierende Produktionslinien, es wurde nicht darauf eingegangen, welche iPhones, aber ich würde mal annehmen, eher aktuellere, weil wir hatten ja letzte Woche auch schon mal dieses Thema, dass eine Produktionslinie für die aktuellen iPhones in Indien
jetzt in Betrieb genommen worden ist. Für die iPhone 11 war das.
Genau.
Und da hatten wir ja auch schon das ganze Thema Unabhängigkeit von China und von wegen Wirtschaftskrieg mit China von den USA. Also Das wird auch noch ein Hintergrund sein, ne? Dass ein bisschen Sicherheit im zweiten Land und
ja. Ja, genau. Hatten wir ja auch schon orakelt. Das bestätigt ja eigentlich unsere Vermutung, dass sie sich von China ein bisschen unabhängiger machen wollen. Und ich vermute mal, Indien per se hat sich jetzt A angeboten, weil sie diese Strafsteuer für Inlandsprodukte haben. Ne, also wenn man elektronische Güter oder auch andere Güter, ich weiß nicht, ob das auf alles gilt oder wahrscheinlich nur auf Teile, aber Konsumkram halt eben, da wird halt eben, wenn man das in Indien verkaufen will, 22% Strafsteuer drauf erhoben. Wenn das nicht zum Teil zumindest, da gibt es so Vorgaben, wie viel Prozent das sein müssen, in Indien gefertigt worden ist. So, und dann 22% noch obendrauf auf die normale Umsatzsteuer ist halt eben dann schon eine Hausnummer, wo du drüber nachdenkst, ob du das nicht doch vielleicht zu einem Teil dort fertigen möchtest. Indien ist ja ein großes Land, darauf spekulieren die auch, ne? Also dass das ein großes Marktpotenzial hat und dass deswegen die Leute alle hingehen und dann auch dann die indische Wirtschaft beflügeln. Was ja per se eine ganz gute Idee ist für solche Länder. Ne? Die haben ein bisschen Hebelwirkung, die nutzen sie aus, um dann ihre eigene Wirtschaft ins Laufen zu bekommen. Sie sind ja da auch, jetzt fragt mich nicht zu viel, aber sie sind ja schon ein entwickelndes Land eher noch. Nicht Entwicklungsland jetzt wirklich, aber sie sind ja schon ein Land, was noch wirtschaftliche und auch bedingungsmäßig eine Weiterentwicklung gebrauchen kann. Und in dem Sinne ist das natürlich auch positiv zu sehen, im Prinzip, würde ich jetzt zumindest mal sagen an der Stelle. Ja, und sie scheinen es jetzt an der Stelle auszunutzen, dass sie Indien jetzt auch allgemein als Standort ausgemacht haben, außerhalb von China. Das wäre ja einfach nur die Erkenntnis, die man davon mitnehmen kann. Ist natürlich dann positiv. Ich nehme mal an, dass sie dann, wenn man jetzt von 6 Produktionssprachen spricht, plus minus die eine, die sie schon haben, dass sie dann, achso, und sie hatten noch vorher noch Produktionsstraßen für iPhone 5, glaube ich, aufgebaut oder
5C war damals, was auch da gebaut wurde. 5C war
das, ja. Genau, und das wurde dann da auch speziell nur für den indischen Markt noch weiter gebaut. Ne? Das war auch so ein Ding, was halt eben dann speziell für Indien war, weil halt eben die Kaufkraft da deutlich niedriger liegt als jetzt hier in Europa zum Beispiel. Ja, also wird eine spannende Sache sein. Ich glaube, sie tun sich da nicht falsch mit, sich von China da ein bisschen loszusagen. Es gibt da ja so die ein oder anderen Konfliktpunkte in der letzten Zeit, wo zu hoffen bleibt, dass es friedlich bleibt, was irgendwie hier Amerika gegen China zum Beispiel angeht oder sowas. Aber potenziell muss man diese Gefahren natürlich immer mit einrechnen, dass die da mal Stress bekommen. Ja, gut. So viel dazu. Eine Sache, ich glaube, das ist schon vor ein paar Tagen in den News gewesen. Mir ist das aber total durchgegangen, denn hier das Datum von der Nachricht ist der 31.07. gewesen. Aber ich bin ganz fasziniert gewesen, dass Apple in den USA wohl scheinbar ihr Gutscheinsystem zusammengelegt hat. Beziehungsweise sie haben jetzt ein unifiziertes Gutscheinsystem, wo auch die Hardware mit dazu zählt.
Okay.
Habt ihr das mitgekriegt?
Nee, mitgekriegt habe ich es nicht. Absolut nicht. Mhm. Auch an mir vorbeigegangen. Ja, ist die Frage. Ne? Ich glaube, die haben in den USA keine Buchpreisbindung. Das ist ja bei uns auch immer so ein Thema gewesen. Dann weiß ich nicht, ob die solche Rabattaktionen haben wie bei uns. Ich meine, das nicht vergessen, bei uns kriegst du teilweise 20%. Ne? Das weiß ich nicht, ob die sowas da drüben haben. Deswegen ist immer so die große Frage, ob das den Unterschied bei denen macht.
Also die Rabatte auf die App-Store-Gutscheine, meine ich, hätten die auch. Da wurde nämlich auch in den amerikanischen Medien immer wieder darüber berichtet, dass Apple jetzt selber in der App ja zum Teil immer wieder mal 10-15% Rabatt gegeben hat, wenn du dir da selber die Gutscheine in der App Store App geklickt hast. Das gibt es ja hier in Deutschland auch immer wieder. Ja, ja. Genau. Und Aber das ist halt eben eingeschränkt gewesen auf alles außer Hardware. Ne? Also du konntest nicht in den Apple Store gehen und dir von demselben Gutschein zum Beispiel irgendwie hier ein iPhone jetzt mitbezahlen. Ne? Zum Teil oder so.
Ja, genau, das geht nicht.
Genau, bei uns hat es tatsächlich ja keine Hardware-Gutscheine gegeben. In Amerika scheint es ja Hardware-Gutscheine gegeben zu haben, nach dem, was ich da gelesen habe. Das war mir auch nicht klar, weil sie ja sagen, sie werden zusammengelegt. Das dann nochmal eine Erkenntnis obendrauf. Aber wohlgemerkt, erstmal nur US. Es ging jetzt hier nicht um den europäischen Markt.
Ja gut, die haben ja da drüben ganz oft irgendwelche Sachen, Sondersachen, ne? Wie auch dieses iPhone-Abo, was sich bis hier nicht durchgesetzt hat oder Geld senden mit iMessage und sowas. Ne? Also die machen ja noch sehr viel Fleck-Produkte, die Apple-Leute. Da, ich weiß nicht, ob sie da am Ende die Energie nicht haben, die Lust nicht oder weiß der Teufel. Ich meine mal, im Abo war damals das Thema, dass wir immer noch Betreiberrabatte haben. Das gibt es bei denen gar nicht so groß. Deswegen ist das irgendwie, läuft das dann da besser. Bei aber bei so Senden mit Geld bei Apple, bei iMessage, keine Ahnung, was ich da verzögere. Manchmal habe ich das Gefühl, die geben dann einfach auf. Haben da keine Lust mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es wird ja auch nichts kommuniziert. Das ist aber ein bisschen schade, aber gut. Jetzt haben die Amis halt zusammengelegte Karten. Puh, ja, wieder ein Thema, was mich nicht interessiert, weil haben wir hier nicht. Und
ja, also zumindest jetzt die also ich werde es ein bisschen beobachten. Weiß nicht, vielleicht kommt es ja auch bei uns irgendwann mal an. Es ist schon interessant deswegen, weil meine Annahme bisher war immer, dass sie die Hardware nicht mit dazu genommen haben, weil sie halt eben auf die anderen Karten teilweise ja diese doch ziemlich brutalen Rabatte im Laden ausgegeben haben. Also ich kaufe mir hier regelmäßig 100 Euro Gutscheine, die 20% Rabatt haben. Da muss man einfach nur lang genug drauf warten, dann kriegt man die. Es gibt hier so Apps, so wie Rabatt heißt die, glaube ich, einfach nur, kann man im App Store finden, wo Leute Crowdsourcing-mäßig diese Rabatte irgendwie abfotografieren und dann einstellen. Und da muss man dann einfach nur reingucken, wenn man so anfängt, dass einem irgendwie das Guthaben langsam zur Neige geht. Und dann kauft man halt eben einfach wieder einen 100er. So, und ich bezahle da halt eben irgendwie so alles, was ich kann mit, also Apple Music zum Beispiel oder Netflix, glaube ich, läuft da drüber.
Man kann da eine Menge sparen, das ist keine Frage. Aber auf der anderen Seite weiß ich, wie groß die Gefahr ist, weil generell steht da ja immer in handelsüblichen Mengen. Und wenn ich jetzt das Geld für einen MacBook, um da 20% zu kriegen, raushaben will, dann muss ich schon verdammt viele Gutscheine kaufen. Also das...
Gut, also jetzt bisher, ich sprach ja jetzt nur von der Software-Geschichte bei uns.
Kannst ja nicht mit Hardware.
Also 20%, das ist halt eben mit Software kein Ding. Deswegen hat Apple ja auch, deswegen brauchen die auch die 30% von den Entwicklern, weil sie überall immer die 20% Rabatt geben. Das muss man sich dann nochmal verinnerlichen, das muss ja auch noch da mit drin sein.
Ne? Ja,
müssen
klar.
Das ja irgendwie, irgendwo, irgendjemand muss ihnen das bezahlen und sie selber sind es bestimmt nicht. Ne? Also ich weiß nicht, wie sie das dann faktoratechnisch verrechnen, da bin ich kein Fachmann für, aber irgendjemand muss das ja letzten Endes mitbezahlen und das nehmen sie halt eben natürlich aus den 30%, die sie von den Entwicklern einbehalten. Und damit hat man eben das letzten Endes drin. Das geht aber bei der Hardware natürlich nicht. Sie können ja nicht einfach bei der Hardware dann plötzlich 20% Rabatt auf die Hardware gegeben haben. Ne? So, und das war bisher auch immer die Annahme, dass sie das dann deswegen auseinanderhalten. Aber im Prinzip finde ich die Idee natürlich ganz gut, das gemeinsam zu haben. Ne? Ich habe tatsächlich auch in der Familie schon das ein oder andere Mal erlebt, wie Leute irritiert waren, dass das separat ist, dass man da nicht hier halt eben irgendwie ein Kabel mitkaufen kann, wenn man diesen Gutschein geholt hat.
Ja gut, das ist halt ein iTunes-Gutschein und
komisch
ist das, keine Frage, aber mal schauen, was Apple da weiterhin plant.
Richtig. Vor allen Dingen, und das meinte ich mit, das werde ich beobachten, wie das mit den Rabatten aussieht. Ob sie die nämlich dann weiter jetzt hier irgendwie mit 20% Rabatt befeuern oder nicht, das bleibt dann mit Spannung zu beobachten. Muss man mal schauen. Na gut. Ja. Was gab es sonst noch diese Woche? Apple hat mal wieder ein bisschen eingekauft, ne?
Ja, genau. Also.
Wo wir von Einkaufen dran sind. Verdammt, ich habe den Übergang versaut.
Ja, also
Tag des Versauens.
Apple hat wieder mal ein Startup gekauft und diesmal ein kanadisches MobiWave, und die haben halt Technologien für Empfang von Geldtransaktionen auf dem Smartphone. Also Apple ist jetzt praktisch, hat die Technologie auch ein neuer Square zu werden oder halt ja Zahlungsmöglichkeiten auf dem iPhone zu erlauben, ohne separates Gerät. Oder ohne separate Hardware. Also das kann spannend werden, weil dann könnte man sich wirklich untereinander Geld senden. Einfach die beiden Geräte aneinander.
Also wir sprechen aber jetzt eben nicht von dem, was wir leider in Deutschland hier noch nicht haben, dass man sich einfach mit Apple Pay Privatgeld hin und her schießen kann, sondern wir sprechen von dem Business Case, ne? Also wo du offiziell steuerrelevante Buchungen machst.
Genau. Du hast ja in der Vergangenheit, haben die ja, wenn du Square oder SumUp eingesetzt hast, hast du ja so einen Kreditkartenleser gehabt, und darüber wurde dann der Betrag eingegeben oder übergeben, und dann konntest du dann entsprechend Geld von deiner Kreditkarte abziehen lassen. So. Und das in Kombination könnte man dann in Zukunft mit seinem iPhone machen. Dann bräuchte man kein externes Terminal.
Ja, gut. Da spart man sich die Hardware ein. Das ist natürlich relativ einfach, besonders wenn man bedenkt, dass viele, gerade dann so Hipster-Läden, modernere Läden, sowieso mit einem iPad zum Beispiel an der Kasse arbeiten. Ja, genau. Die könnten das dann auch einfach dann direkt mit dem Gerät machen.
Ja, also da kann man gespannt sein, was da noch kommt.
Ja, schöne Sache. Meine erste Reaktion war, das ist ihnen 100 Millionen wert gewesen, weil 100 Millionen hatten sie, glaube ich, bezahlt. Ne? Also ich hatte das zumindest gelesen.
Ja, aber da ist doch wieder disruptiv. Also damit können die doch die ganze Zahlungstechnologiebranche praktisch abschaffen. Also alle Kartenterminals, bei allen Händlern stehen hast, die kannst du theoretisch dann abschaffen. Das heißt,
ja, klar.
Die sind alle weg.
Ich meinte jetzt auch eher so, wundert mich, dass sie da nicht sowieso schon dran gearbeitet haben, im Rahmen von Apple Pay oder so als Ergänzung, und dass sie dann 100 Millionen dann dafür ausgegeben haben, um das jetzt einzukaufen. Wobei das ja manchmal auch einfach nur das Einkaufen von einem guten Team ist, um da irgendwie mehr Traktion reinzubekommen innerhalb der Firma. Denn wie wir ja auch oft schon erfahren haben, wenn sie solche Käufe gemacht haben, ist das dann weniger wegen den Ideen. Das ist ja das klassische Ding, Ideas dime a dozen. Also die Ideen, die liegen auf der Straße, das kostet nicht viel, ne? Aber das Umsetzen ist halt eben oft das Thema. Und da gute Leute für zu bekommen, die sich auskennen mit dem Thema und die gerade in dem Bereich gibt natürlich viele Sachen, die man richtig machen muss. Ne? Da spielen die kryptografischen Themen eine Rolle und so. Ne? Wenn man das jetzt ohne Hardware machen will, dann muss das halt eben rock solid in Software drin sein. Und da darfst du jetzt auch nicht einfach einen kleinen Hack machen können und dann irgendwie Millionen buchen können, solche Geschichten. Genau. Also das muss schon sehr abgesichert sein, alles. Und vielleicht haben sie da einfach nicht genug Manpower für. Vielleicht sind sie auch deswegen heiß.
Ja, und sie nehmen natürlich auch einen Mitbewerber vom Markt. Ne? Und was dazu kommt, die haben im Moment ist es ja für Android, das heißt, dann werden sie Android natürlich relativ schnell einstellen. Das heißt, so wie sie es bei Bodybuild oder anderen Käufen gemacht haben, alles, was bei Android läuft, stellen sie dann erstmal ein.
Ja, ist schon faszinierend, vor allen Dingen, du hattest den Namen nicht gesagt, also mit Samsung haben die da irgendwie einen Exklusivvertrag momentan oder einen Vertrag einfach nur, müsst ihr jetzt auch nochmal nachgucken, aber es hieß auf jeden Fall, sie arbeiten da gerade mit Samsung zusammen und
ja. Genau.
Das wird natürlich jetzt wahrscheinlich relativ schnell enden.
Das denke ich auch, ja. Wie bei allem, was Apple kauft, ist die Android- bzw. Fremdunterstützung ziemlich schnell eingestampft, ne?
Vor allen Dingen von Samsung, das ist ja, die haben ja erst am letztes Jahr im Oktober sind die Partner von MobiWave geworden. Also es ging jetzt schnell.
Ja, gut. Wobei das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
Ja. Nee, aber erst seit letztes Jahr ist Samsung dabei, ne?
Ja, gut. Prinzipiell, aber es ist immer schön, wenn es an der Stelle mal so ein bisschen was das Establishment aufrührt, würde ich mal sagen.
Jawohl.
Apple Pie hat da ja schön mit angefangen, aber halt eben die Lesegeräte, ne? Das ist halt eben so ein dickes
Topic. Ja, das ist leider immer so ein
alles, Thema. Alles, was Bankenunabhängigkeit bedeutet, ist gut.
Mhm. Ja, definitiv. Ja. Also da auch einfach mal.
Allein schon von den Payment-Anbietern.
Ja, um ein bisschen Druck in den Markt zu bringen. Ne? Also ich meine, man darf immer nicht vergessen, Apple arbeitet mit Sicherheit auch beim Bezahlen an einem guten Gesamtkonzept. Sie bieten ja mittlerweile leider auch nicht bei uns, aber eine eigene Kreditkarte an, mithilfe von Goldman Sachs. Sie haben ihre eigene Bezahlmethode. Und wenn sie das mal alles weiter ausrollen würden und irgendwie nicht immer nur in den USA pennen würden, dann also da würden sie, glaube ich, schon einen ganz schönen Marktanteil kriegen. Also ich kann mir das schon vorstellen.
Ja, also allein schon jetzt hier dieser Aufkauf zeugt ja wieder davon, dass sie da noch was vorhaben. Ansonsten würden sie ja nicht 100 Millionen dafür in die Hand nehmen. Gut. Da kann man jetzt, glaube ich, gespannt drauf sein, wie sie das dann produktifizieren werden. Typischerweise sieht man das ja dann ein Jahr später oder sowas dann in iOS 15 dann ausrollen.
Ja, genau.
Das wird dann spannend. Sehr schön. Ja, gut. Ein ganz letztes kleines Thema. Ja gut, das ist so ein Entwicklerthema. Das wollte ich nur mal einmal kurz noch irgendwie angerissen haben. Und zwar jetzt gerade in der, das hätten wir eigentlich oben erwähnen können, in der Beta 4 neu gekommen ist die sogenannte App-Attest-API. Da habe ich ein bisschen was aufgehorcht und mal kurz einen Blick drauf geworfen. Es gibt jetzt tatsächlich in der Beta 4, ich hatte das nicht mitgekriegt zur WWDC, eine Möglichkeit, die Integrität der Client-App prüfen zu lassen. Und diese API erzeugt dann in einem Mechanismus, das habe ich mir jetzt noch nicht weiter angeschaut, ich habe es auch gerade eben erst gesehen, einen Schlüssel. Und diesen Schlüssel kann man dann an den Server schicken und der Server weiß den dann zu interpretieren. Dieses Interpretieren bedeutet dann auch zu erkennen, ob die App jetzt modifiziert worden ist zum Beispiel. So, das ist natürlich eine schöne Sache, denn das ist ja so ein Krypto- und Sicherheitsthema. Ne? Weil die absolute Grundregel für Client-Anwendungen ist ja in diesem Bereich, der Client ist gebrochen. Ne? Du musst eigentlich immer davon ausgehen, der Client ist gebrochen, weil du es eben nicht prüfen kannst. Ne? Weil allein schon, dass die App lokal manipuliert sein könnte, bedeutet ja dann auch, dass die App halt eben in irgendeiner Art und Weise malicious, also für, irgendwie bösartiges Verhalten dem Server gegenüber an den Tag legt. Und neu scheint es da jetzt eben eine Möglichkeit zu geben, das checken zu lassen. Das werde ich mir mit Freude mal anschauen, wenn man da irgendwie Details zu sehen wird. Das muss ja dann in irgendeiner Art und Weise, ich nehme mal an, Hashes bilden und das dann in einer sicheren Art und Weise verschlüsselt dann halt eben irgendwie mit dem Server kommunizieren. Und wenn man vorher dem Server sagt, was da der Sollwert ist und der Client sagt halt eben einfach, was der Istwert ist, dann kann der Server dann daraufhin interpretieren, ob der Client jetzt sicher ist oder nicht in der Situation. Ja, genau. Also sicher jetzt vielleicht nicht, weil es gibt noch Implikationen drumherum, aber die App ist zumindest unmodifiziert. Das könnten sie halt eben dann damit feststellen vom Server her. Und das ist natürlich ein wichtiges Ding.
Ja, es wird ein geniales Sicherheitsfeature, was Apple da wieder bringt.
Genau. Ja, sehr schön. Gut. Dann sind wir damit dann auch durch.
Ja, dann war es das mit den Themen für heute.
Genau. Ja. Ist ja auch wieder 2 Stunden geworden. Ne? Momentan ist die Gerüchtelage immer noch proper.
Ja, warten wir mal ab, wie es weitergeht.
Ja. Gut, dann in diesem Sinne einen schönen guten Abend, guten Morgen oder was auch immer ihr gerade für eine Uhrzeit habt. Und vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao, bis zum nächsten Mal.